Ich bin die Anja. Ich bringe Online-Kurse zur Welt. Macht mir Riesenspaß. Jeden Tag OER und Menschen. Ja, und der Mars. Wenn ich mal Ruhe habe, ist der genau das, was ich brauche. Und der Mars ist einfach gut. Wenn ich mit meiner Clique unterwegs bin, den Mars finden wir alle toll.
Das liegt an den guten Gesteinen auf dem Mars. Andesit, Olivin, Regolith, vielleicht auch irgendwo dazwischen Wasser und in der Atmosphäre viel, viel CO2, das uns hier auf der Erde aufscheucht und mobil macht, hoffentlich bald mal zum Tun mobilisiert. Mars macht mobil, bei Arbeit, Sport und Spiel.
Bildung alt entfernen, Folge 35 vom 18. Februar 2021, direkt aus dem Raumfahrtkontrollzentrum der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Mars-Experte Oliver Tacke.
Ein kleiner Schritt. Nee, Moment, das ist ja ein Rover, ist ja gar kein Mensch.
Und ich bin die Perseverance-Aussprechkünstlerin Anja Lorenz. Ich glaube, es geht anders. Perseverance.
Perseverance.
Perseverance. Ja, genau. Das. Das war mir vorhin schon klar, als ich es reingeschrieben habe, dass das nicht funktionieren kann. Ja. Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
Ja.
Genau.
Ich bin jetzt ein bisschen an den Tritt, das ist schon so lange her, dass wir das gemacht haben. Wir fangen mal mit den Kommentaren an, richtig?
Ja.
Machen wir mal. Achso, brauchen wir noch Hinweis? Natürlich geht es um die Marslandung.
Genau, heute Abend landet ja die Mars-Sonde.
Genau.
Und gerade kurz vor der Aufnahme ist mir ein Termin für heute Abend rausgefallen. Das heißt, ich kann es auch wirklich live gucken. Also ich hätte das andere sonst natürlich auch gerne gemacht, sonst hätte ich es ja nicht abends hingesetzt. Aber so können wir Mars gucken. Cool.
Ich muss gucken, ob ich es gucken kann.
Genau. Und ihr denkt jetzt, hoffentlich denkt ihr jetzt nicht so, verdammt, ja, das habe ich ganz verpasst. Weil es ist wahrscheinlich nicht vorher
raus. Ja, das ist dieses Vergangenheits- und Zukunfts- und gestern, heute Morgen Ding. Naja.
Genau, mal gucken.
Bevor wir uns verquatschen, machen wir doch einfach mit den Kommentaren los.
Genau. Björn hat das Kommentarfeld gefunden. Hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Mal, dass Todoist als Tool bei ihm super angekommen ist. Das hat er uns jetzt nochmal öffentlich in die Kommentare geschickt. Also ich bin mittlerweile auch ganz gut dabei, damit zu arbeiten. Ich verschiebe zwar auch, also wirklich gut so Aufgaben von Tag zu Tag, aber andersrum, die Aufgaben, die nicht so dringend werde, behalte ich dadurch auch im Auge. Das klappt besser als vorher.
Ja. Und bei mir hat sich Olaf nochmal gemeldet, der gesagt hatte, dass die Paper-Besprechungen manchmal sehr lang sind. Und er sagt, in der letzten Episode hat das dann gepasst.
Sehr gut. Wir arbeiten.
Und er hat nochmal gesagt, mit der Loslösung von MinCorrect, also ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was er damit meint. Ich glaube, es geht um das Intro, aber ich glaube, das Intro lassen wir nicht weg.
Also, nö, das ist ja auch nicht von MinCorrect geklaut, sondern von Logbuch Netzpolitik.
Ja, naja, es gibt halt vielfach, naja.
Ja.
Das bleibt also so, wie es jetzt ist erstmal. Es sei denn, wir haben irgendwann keine Lust mehr zu Sachen, dann ändern wir
Sachen. Kann man überspringen, es ist sehr gut. Ja, und ja, dann habe ich vermutlich Fanpost, also ich vermute einfach, dass es über den Blog von Bildung allen Fan ging. Es war ein bisschen skurril. Ich habe Post bekommen an die Parkstation. Habe dann festgestellt, dass die Parkstationsnummer noch drin steht bei uns. Die ist jetzt nicht mehr drin. Was jetzt kein Problem ist, aber jetzt mittlerweile ist die Parkstation ein Umweg. Jetzt sind wir ja alle zu Hause und können nach Hause Post kriegen. Und es ist echt komisch, weil ich nicht richtig wusste, wo ich es zuordnen kann. War aber definitiv an mich gerichtet. Und zwar wir packen das natürlich auch in die Shownotes, dann, wenn man sich schon so anstrengt, ist es ein Hinweis auf ein Buch gewesen, 2,5 Grad, geht um die Klimakrise und das ist zumindest der Weg, wo ich zusammengebracht habe, dass wahrscheinlich so unsere Klimakrisenfolge quasi daraufhin jetzt, also haben wir die erste Werbung bekommen als mögliche Influencer, aber ich kann es mir auch nur, also kann es mir auch nur so halb erklären, beziehungsweise nur auf diesen Punkt zurückführen und sonst wüsste ich nicht, was ich für diesen Buch für Berührungspunkte haben sollte. Also da vielleicht gerne als Hinweis, also ich finde das super und toll, aber wenn ihr Podcast dann Sachen schickt, dann schreibt kurz dazu, dass es um einen Podcast geht. Oder dass der Bezug dazu da ist. Es ist irgendwie, ja. Also ich stand eine ganze Weile da und dachte so, Das ist, also ist das falsch angekommen, aber mein Name steht drauf und auch im Anschreiben steht Kurzname drauf. Also das sah auch nicht so uninteressant aus. Ja, aber ist schon gut. Vielleicht kam es auch über eine ganz andere Ecke und ich interpretiere das jetzt total falsch.
Dann freuen wir uns über die Auflösung.
Ja, mal gucken.
Okay, machen wir doch einfach weiter mit, was wir heute vorhaben, so damit ihr euch schon drauf einstimmen könnt. So wie immer gibt's natürlich erstmal Neues von mir.
Und von mir.
Genau, dann stelle ich ein Paper vor. Das habe ich heute getauft, vielleicht so ein bisschen, verrät das schon so ein bisschen was. Hey, ihr BildungsforscherInnen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit.
Ich habe ein Paper gelesen und habe es genannt, Dr. Proctors Endgegner.
Ich bin ja gespannt. Dann haben wir eine Fundgrube.
Genau, und im Bereich Politik reden wir eigentlich was auch, eigentlich stand das bei uns erst in den Neuigkeiten. Es geht um die OER-Strategie des Bundes. Das machen wir ein bisschen geblockter.
Ja, dann haben wir einen Veranstaltungstipp.
Und eine Weltverbesserungsidee.
Genau. Und das ist dann unser Programm für heute.
Genau. Was hast du denn erlebt seit dem letzten Mal? Das ist jetzt ein reichlicher Monat her.
Ja, genau, wir sind ein bisschen spät dran. Ich habe mich mit dem langweiligen Teil des Lebens beschäftigt.
Der Steuererklärung.
Nee, da bin ich immer ganz vorbildlich. Ist ja auch für mich jetzt einfach. Ich habe ja, nachdem ich selbstständig bin, einen Steuerberater und dem werfe ich einfach nur alles hin. Ja, das nicht, aber das ist schon durch. Da warte ich jetzt drauf, dass das einfach zurückkommt und ich dann nachzahlen muss. Der langweilige Teil des Lebens ist natürlich die Rente beziehungsweise die Vorsorge auf den Ruhestand. Da muss man sich ja irgendwann mal drum kümmern. Und das habe ich jetzt getan. Und ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, aber ich freue mich ja immer, wenn ich von anderen vielleicht Rückmeldungen bekomme, was sie dazu halten. Und das, du bist jetzt unvorbereitet, vielleicht hast du auch gar keine Meinung zu. Aber ich habe geguckt, was es denn so für Optionen gibt, von Immobilien oder die ich mir aber nicht leisten kann, bis hin zu natürlich trotzdem irgendwie in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben und da freiwillig einzahlen, wo ich gelernt habe nach einem Telefonat mit der Dame, mit einer Dame von der deutschen Rentenversicherung, dass es da zwei Möglichkeiten gibt, nämlich es gibt nämlich die freiwillige Versicherung und die freiwillige Pflichtversicherung. Das sind Unterschiede. Und natürlich kann man sowas wie Aktien und so weiter und so fort machen. Und ich habe mich jetzt tatsächlich zumindest erstmal für sogenannte ETFs entschieden. Das sind, stimmt nicht hundertprozentig, aber sowas wie börsennotierte Indexfonds. Das heißt, das ist halt ganz platten Aktienfonds. Und ich habe zwei gewählt und die zwei, versuchen einfach die Weltwirtschaft abzubilden, einmal in Industrienationen und einmal so in diesen Emerging Markets und dann schichte ich da halt einmal im Jahr rum, dass das ungefähr so 80% Weltwirtschaft, also Industrienationen, 20% Emerging Markets sind und dann ist gut, mehr mache ich da erstmal nicht. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung zu hast oder ob jetzt jemand sagen kann, oh, das ist aber ganz schlimm, mach das nicht. Kümmere dich auf jeden Fall noch um die gesetzliche Rentenversicherung, mach nicht nur so einen Sparplan-Scheiß.
Ja, also den selbstständigen Teil kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich bin ja in dieser normalen gesetzlichen Rentenversicherung drin und habe aber auch, also es ist so ein Wunderpunkt noch so mit Geld anlegen, weil natürlich ist es ein absolut privilegierter Zustand, wo ich sage, so eigentlich müsste ich mich da mal drum kümmern, weil bei mir liegt ein bisschen Geld rum, was keine Zinsen quasi gerade abwirft. Und das ist aber genau das, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge auch diskutiert hatten, das ist so das Problem mit, man hat das Gefühl, man kann nur verlieren und deswegen drückt man sich vor solchen Entscheidungen. Ich glaube, dass also rein von der Menge der Meinung um mich rum sind ETFs wahrscheinlich nicht die blödeste Lösung. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man jetzt nicht vorhat, irgendwie ein Haus zu kaufen oder also das Ganze wirklich in der Immobilie und nicht im Sinne von Immobilienfonds, sondern richtig, richtig was zum Anfassen. Oder Ferienwohnung oder was auch immer dazu haben, scheint das so das Stabilste mit zu sein.
Aber also ist, gut, man weiß natürlich nie, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, aber in der Vergangenheit ging die halt mit Aufs und Ab im Mittel immer aufwärts, von daher.
Ja, und die andere Frage ist so, wenn es abwärts damit geht, welches Produkt im Finanzbereich geht dann nicht mit runter?
Ah, ich erinnere mich an Norbert Blüm, die Renten sind sicher.
Ja, klar. Ja, aber ich meine, dass das was runtergehen kann, ohne dass der Rest abkackt, das ist klar. Aber andersrum, also wenn die Weltwirtschaft jetzt quasi richtig komplett einbricht, dann, also weiß ich nicht, klar, jetzt mit Pandemie Wirtschaft ist jetzt, hat sich jetzt auch wieder erholt, ne? Also die kriegt das ja gar nicht mit, dass Pandemie ist. Mhm. Aber angenommen, das wäre abgesagt, dann hättest du vielleicht so eine Gegenentwicklung mit einer Amazon-Aktie gehabt oder sowas, die halt als Krisengewinner rausgeht. Aber ich glaube, also in alles, was du unter halbwegs, halbwegs guten Gewissen investieren kannst, ich glaube, das kackt dann mit ab. Von daher ist es, kannst du auch direkt in die
die andere Option wäre noch die gesetzliche Rentenversicherung. Da überlege ich auch, ob ich da zumindest irgendwie noch ein bisschen mit reinhaue. Aber
ja,
erstmal mein Plan.
Ja. Ja, also so fest hängt das doch in den ETFs auch nicht, oder?
Nee, fest überhaupt nicht.
Nee.
Also, na ja, also wie halt, wenn niemand sie kaufen wollen würde, hätte ich ein Problem, aber die Gefahr sehe ich da jetzt erstmal nicht. Nee. Naja, gut. Also das habe ich gemacht. Habe ich mich endlich so nach einem knappen Jahr Selbstständigkeit endlich mal drum gekümmert. Dann habe ich mich auch gekümmert um die zusätzlichen Pfunde, die sich so langsam an meinem Bauch hier irgendwie ansammeln, weil ich ja nicht mehr rauskomme. Man macht ja irgendwie doch weniger. Und ich bin jetzt endlich wieder laufen gegangen. Ich war jetzt Freitag das erste Mal laufen und seitdem schon dreimal wieder laufen. Mhm. Also heute ist, haben wir schon gesagt, heute ist Donnerstag.
Schon eine ganze Woche.
Ja, schon eine ganze Woche wieder. Aber immerhin. Und
bisher habe ich es
durchgehalten. Und wollte sogar vorhin noch laufen gehen, aber hab dann einen Blick auf die Uhr getan und gesagt, das schaffe ich vor dem Podcast nicht mehr, vielleicht hinterher noch gleich.
Hm.
Ja, das habe ich gemacht, also nur für die, die es interessiert. Und ich freue mich natürlich immer so über sozialen Druck, wenn uns mal jemand schreibt und dann, Olli, läufst du eigentlich noch? Und ich dann
bist sage, du auf Strava?
Ja.
Okay.
Ihr könnt mich da verfolgen und sozial beobachten und unter Druck setzen, wenn ihr möchtet. Dann habe ich, ja noch ist es, also ich habe einen 9,5-Inch-Inhaltstyp kreiert, der heißt Highlight the Words, ist, wie formuliere ich das? Eigentlich geschrieben worden für die Schule in Bubendorf, die auch das Pick the Symbols finanziert hat oder teilfinanziert hat.
Mhm.
Und es ist wieder nur eine Teilfinanzierung, also sie haben jetzt von dem, was ich da reingesteckt habe, an Zeit ungefähr ein Drittel bezahlt, weil ich ja immer zu gut mit ich bin.
Ich wollte gerade sagen, es war anders geplant. Oder also die
ja,
Zeit war
ja,
anders
was, geplant. Ja, ich wusste schon, dass es ein bisschen mehr wird. Also das wusste ich auch so für das Geld, das sie hatten. Aber ist jetzt doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und das Problem ist tatsächlich, es ist jetzt auch nur irgendwie eine Beta-Version geworden. Also es sind noch so Kleinigkeiten zu machen. Was auch nicht schlimm ist, die einzige Kleinigkeit oder größere Kleinigkeit ist halt, dass iOS so ungern, dass Leute, die Apple mögen, auch hören, nicht hören wollen. Es ist halt für Webentwickler echt mau, wenn ich es so ausdrücke. Also Highlight the Words funktioniert so, dass du halt einen Text vorgibst und dann kannst du als Lehrender sagen, okay, das, was weiß ich, Nomen sollen blau markiert sein, Verben grün und Adjektive in rot oder sowas. Und dann kannst du es halt markieren.
Mhm.
Wie man das macht mit der Maus und so weiter und so fort.
Also es ist quasi ein Mark the Words mit unterschiedlichen Farben.
Mit unterschiedlichen Farben und mit Ideen für die Zukunft, dass man dann auch noch sagen kann, okay, und das korrigierst du jetzt bitte auch gleich noch, dass du ne, sagst, dass also Grammatikfehler machst du jetzt rot, Rechtschreibfehler machst du blau und dann korrigierst du die auch noch irgendwie sowas in der Art.
Mhm.
Das kannst du jetzt noch nicht. Sollte halt wirklich mit Markieren sein, nicht mit irgendwie auf das Wort klicken, was ich schöner gefunden hätte, weil ich das hätte barrierefrei machen können.
Mhm.
Aber die Anforderung war halt, dass du auch sowas wie Teilwörter, also nur einen Teil vom Wort markieren kannst, damit du sowas wie markiere den Wortstamm machen kannst. Oder eben auch, dass du mehr als ein Wort markieren kannst in einem Rutsch.
Und das geht so. Nicht barrierefrei?
Wie machen das denn Blinde?
Keine Ahnung, aber ich denke so diese, wenn du auf dem Smartphone die Markierfunktion hast, dann hast du doch immer diese Striche und dann diese Knubbel dran. Vorne oben und hinten
ja.
Unten. Und ich dachte vielleicht, dass das barrierefrei quasi sich verschieben lässt und das dann so ansagt, so BE über die Zeichen, die es fährt. Aber
ja, dann,
so würde ich es jetzt machen, ich kann ja hier komplett ins Leere reinreden, ich weiß es einfach nicht.
Nee, ich habe tatsächlich auch vor einer Weile auf Twitter mal gefragt, hallo, wie kriege ich das barrierefrei? Und das Einzige, was ich gelernt habe, es geht mittlerweile viel über Sprachsteuerung.
Mhm.
Fun Fact, Google ist wohl mittlerweile so gut, dass die Spracherkennung machen können, ohne das ans Netz anzubinden zu müssen. Die haben ein Modell, das passt in 100 MB oder so.
Mhm.
Na, ist egal, das habe ich über einen Vortrag vom Kongress gelernt. Und auch Twitter hat mal gefragt und der sagte auch, naja, Textauswahl macht dann auch per Spracheingabe, aber das weiß ich nicht. Wird nicht so gut funktionieren. Also ne, bei Mark the Words kannst du halt, lässt dir jedes Wort vorlesen und markierst das mit der Tastatur, überhaupt kein Problem. Und mit der Tastatur irgendwie da durchzunavigieren, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Vielleicht geht's, dann lasse ich mich eines Besseren belehren, aber ist halt nicht so barrierefrei. Der Punkt ist aber eigentlich, dass das alles wunderbar funktioniert. Es gibt ja sowas wie ein paar Standards, die man dann benutzen kann, aber nicht so gut auf iOS. Hm. Ist einfach so. Erstens Dokumentation, die es im Netz gibt von der Mozilla Foundation, die war falsch. Da habe ich mich erst mal verlassen. Also es gibt ein eigenes gar nicht, das ich brauchte. Und dann funktioniert es auch sonst anders. Also es gibt halt, so wie ich das machen wollte, keine Möglichkeit, das zu machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das in irgendeiner Form hinkriege. Und wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, heißt das aber, ich muss diese ganze Erkennung mit der, also wie ich das jetzt gebaut habe, müsste ich komplett umbauen. Was erstmal auch nicht so schlimm ist, aber es beißt sich halt mit der ganzen Zeit, die ich jetzt schon für lau so da reingestellt habe. Naja, das ist ein langes Thema. Habe ich jedenfalls auch gemacht. So, was ich noch zu H5P gemacht habe, ist ein Workshop. Und jetzt, also es war ein Einstiegsworkshop, aber ich habe ja die Nase voll von davon, irgendwie Einstiegsworkshops zu machen, weil ich die schon zu oft gemacht habe. Und darum habe ich auch irgendwann, war ich ja sehr freudig, als es hieß, hey, nimm doch oh ja, Summer School und mach doch mal so einen Einstiegskurs zu H5P. Den habe ich da sehr gern gemacht. Und das Zentrum für Hochschullehre in Berlin, die haben gesagt, ja, ist okay, kannst du einen Workshop machen? Ich habe gesagt, ja, könnte ich machen, aber, ne, genau mit meinen Bedenken, dann meinten die, mach mal einen Gegenvorschlag. Dann habe ich gesagt, ne, pass auf, ich kann mir das so vorstellen, dass ich so ein 90 Minuten, also, oder, nein, es waren eine Stunde, so ein Einstiegsworkshop quasi mache, der aber das gar nicht H5P wirklich zum Thema hat, sondern das, wirklich das Kennenlernen der Leute untereinander und zu hören, was machen die denn? Ja, und dann ganz kurz nur H5P anzureißen, die dann zu entlassen für 2 Wochen in die Online-Phase, wo sie sich selbstständig durch den Kurs arbeiten können. Da sind ja nicht nur Inhalte drin, da sind ja auch so Reflexionsaufgaben drin und so Praxisaufgaben. Sollen sich halt das raussuchen, was sie interessiert, können mich jederzeit irgendwie in Anspruch nehmen zwischendurch. Und dann machen wir einfach nochmal eine Abschlussveranstaltung, die ist morgen. Und es hat bisher hervorragend gehört. Die Leute sind nett, total aufgeschlossen, die fanden das total gut. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob sie sich wirklich oder wie intensiv sie sich damit beschäftigt haben. Ich habe so ein paar Fragen zwischendurch bekommen. Ich habe zwischendurch nochmal so quasi nach einer Woche gesagt, guckt mal, denkt mal dran, da ist noch der Kurs. Ne, wenn ihr noch was habt, meldet euch, sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Heute habe ich nochmal kurz erinnert, dass wir uns ja morgen wiedersehen. Und ich bin sehr gespannt. Aber bisher hat das hervorragend funktioniert. Und ich bin also meine Rechnung ist aufgegangen, dass ich eben nicht ständig so komplett Einstiegsworkshop.
Und wie hast du die Kontaktmöglichkeit? Einfach über E-Mail oder?
Habe ich offen gelassen. Also ich habe gesagt, ihr könnt mir eine Mail schreiben oder wir können aber auch, wenn ihr, also besser wäre es, wenn ihr einfach einen Kommentar schreibt. Da habe ich bei mir im Blog einfach eine unsichtbare Seite angelegt, wo sie Sachen reinschreiben könnten, einfach damit, wenn sie meinen, wenn ihr meint, das ist etwas, was viele interessieren könnte oder für viele relevant sein sollte, schreibt es auch da rein, weil ich es dann nur einmal beantworten muss und nicht 10-mal. Da hat aber keiner was reingeschrieben, es kam halt uns sowas per Mail, aber ich habe auch angeboten, wenn ihr was ganz Konkretes habt, dann sagt mir einfach Bescheid, dann gucken wir, dass wir einen Termin finden, dann mache ich einfach 1:1 nochmal Betreuung per Video, aber das hat gar nicht stattgefunden, also es war ich komplett offen. War ein schönes Ding. Also
glaube ich habe jetzt auch demnächst, also ich hatte einen H5P-Einsteige-Workshop, der ist wohl ganz gut angekommen. War auch sehr spontan, gab es eine Terminkollision mit von Nele und die hat gefragt, ob ich übernehmen kann. Und jetzt haben die nochmal angefragt und die wollen auch so einen Zweigeteilten machen. Allerdings wollte derjenige, der da beauftragt hat, wollte diesen ersten Termin übernehmen. Finde ich übrigens super cool. Also der ist jetzt quasi auch gerade am Reinarbeiten und macht jetzt da diesen ersten Termin und für den zweiten Termin ist halt bin ich halt angefragt so als spezielle Fragen, ne, Hosting und nochmal spezielle Sachen und da hatte ich auch vorgeschlagen, einfach eine kleine Umfrage zu machen zwischen den beiden Terminen, so was wo denn die Themen sind, die noch interessieren. Und jetzt überlege ich, könnte man eigentlich auch auf dem Blog machen, weil die Umfrage hat halt immer den Pferdefuß, dass man es schnell über Google Sheets machen kann. Na, das ist, denke ich, in dem Setting auch unbedenklich. Aber vielleicht ist es auf so einer nicht angezeigten Seite im Blog ein bisschen sauberer.
Ja, das schien mir einfach das Einfachste zu sein. Ist ja nicht verlinkt, der Link taucht jetzt halt auch in Suchmaschinen nicht auf.
Ja.
Ist halt eine unsichtbare Seite.
Also ja, selbst Seite wenn, dann ist es halt so, ne?
Oh mein Gott, dann stehen da Fragen drauf von anonymen Menschen.
Ja.
Also.
Ja.
Genau, nee, also das war ist eine. Wusste ja selber nicht, ob das so hinhaut, aber. Gerade so mit der Idee, diesen Einstiegsworkshop zum Kennenlernen zu nutzen und jetzt nicht irgendwie groß inhaltlich zu benutzen, das hat echt gut funktioniert. Ja. Weil ich habe halt herausgehört, wo kommen die her, was machen die und habe schon für morgen dann entsprechend Sachen vorbereitet. Das ist echt gut. Hm. So, und dann habe ich noch eine letzte Sache. Vielleicht erinnerst du dich, da war doch was. Olli wollte doch irgendwann mal in die USA fliegen und hat mit so einem Reisedienstleister
gestartet. Ach, warte, ja. Hashtag Olli jammert. Hm?
Nein, ich jammere ja gar nicht. Tatsächlich so, ich glaube, im Dezember hatte ich den dann das letzte Mal geschrieben. Also ich habe das ja weiter irgendwie hin und her. Und das war gar nicht meine Initiative. Das ging davon aus, dass KLM, die Fluglinie, irgendwann, das muss dann wahrscheinlich so im November oder so gewesen sein, mir einen Gutschein ausgestellt hat. Und dann stand auch in der Mail extra drin, hallo, du kannst auch den Gutschein gegen Geld eintauschen. Dachte ich, ja, ist doch super, schreib's doch mal KLM. Leute, ich möchte gerne mein Geld haben. Ist ja kein Problem, eigentlich, habe ich gedacht. Und dann sagten die, ja, ist kein Problem, muss aber Opodo machen, weil ich ja bei Opodo gebucht habe. Und dann habe ich wieder Opodo angeschrieben und Opodo wollte mich natürlich wieder auf die Telefon-Hotline verweisen, mit der ich aber nie Erfolg gehabt habe, weil man 15 Minuten wartet und dann ist da ja jemand, der des Deutschen nicht so mächtig ist und das ist nicht schön für uns beide. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen geflunkert, habe gesagt, ich hatte einen Unfall, meine Stimmbänder sind verletzt, ich kann jetzt nicht telefonieren. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr gehört, bis letzte Woche. Und dann hat sich tatsächlich nochmal jemand bei mir gemeldet und so weiter und so fort. Dann schrieb er, also quasi nochmal, was ist in Sache? Ich muss also alles, was ich schon 10-mal runtergerattert hatte, nochmal hinschreiben. Und dann sagte mir, schrieb er mir derselbe tatsächlich auch mal. Also ich bin dann nicht quasi von BearbeiterInnen zu BearbeiterInnen gereicht worden. Der schrieb mir dann zurück, muss KLM machen. Ist nicht unser Gutschein. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, ist jetzt ein bisschen doof, weil ich bin jetzt in so einer Endlosschleife. Wie komme ich denn da raus? Und dann haben wir erstmal kurz Ruhe, dann hat er sich nochmal gemeldet und dann kam die Meldung, we would like to inform you that we have raised a refund of 12 euros 90 cents and refund timeline is 1 year. Also offensichtlich greift da jetzt halt irgendwie die Corona-Regelung, obwohl ich ja eigentlich eine Reiserücktrittsversicherung hatte und so weiter und so fort. Und der Gutschein wird
verlängert.
Oder andersrum. Ja, wir haben, sagen wir einfach mal, wir hören uns in einem Jahr wieder. Ob ich dann wirklich mein Geld bekommen habe.
Ja, ich finde es weiterhin krass, weil du ja, wie du sagtest, ne, über diese Reiserücktrittsversicherung dickst du dann eigentlich.
Ja. Also vielleicht nimmt es in einem Jahr ein schönes Ende. Machen wir als Wiedervorlage. Februar 2022.
Okay. weißt du eigentlich, also du wolltest ja damals rüberfliegen für die H5P-Con?
Ja.
Weißt du, ob da dieses Jahr was geplant ist? Machen die irgendwas online?
Da war, also geplant war tatsächlich sogar etwas für Ende letzten Jahres online, aber das hing halt auch mit der, dass die Veröffentlichung des OER-Hubs sollte damit zusammenfallen und als irgendwie abzeichnete, dass der sich nochmal verzögert, wurde das wohl wahrscheinlich auch, vermute ich mal, dass es auch deshalb verworfen wurde. Und der soll ja jetzt im ersten Quartal rauskommen, das ist die letzte Aussage, die ich gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also der kommt irgendwann und dann gibt es vielleicht auch eine Online-Veranstaltung noch in irgendeiner Form, aber weiß ich nicht.
Naja, haben wir auf dem Schirm. Also ich bin mir ziemlich sicher, du kriegst das mit. Und also wenn wir es nicht selber mitkriegen.
Ja. Was hast du denn gemacht?
USA wäre ich nicht geflogen, aber das so online mal angucken wäre vielleicht eine gute Sache. Ich habe ein bisschen geguckt, was ich eigentlich gemacht habe. Es ist so wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, ne? Jeder Tag sieht irgendwie gleich aus. Also man guckt auf den Rechner drauf und da sind unterschiedliche Sachen drin.
Ja.
und dann muss man irgendwie an den Termin so überlegen, so was hat man eigentlich in letzter Zeit gemacht. Also habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, bin ja für die eMOOCs Chair vom Experience Track. Und da war am Montag eigentlich die Deadline und dann ist das, also vielleicht so als Einblick in so ein Konferenzgeschehen, ist das so, dass die Leute immer nervös sind, dass so wenig Einreichungen vielleicht kommen könnten. Diese Nervosität startet etwa 5 Tage vorher, obwohl wir alle selber wissen, dass niemand von uns 5 Tage vorher schon mal ein Paper eingereicht hat. Und das passiert natürlich irgendwie immer nur 1-2 Tage vorher.
Ja.
Und deswegen hatten wir da eine Webkonferenz dazu, auch um das generelle Vorgehen dann nach der Einreichung zu besprechen. Und die der Kompromiss war dann aber ganz gut, der vorgeschlagen wurde. Und zwar wurde, also die Deadline wurde verlängert um eine Woche. Mhm. Man musste aber bis zur ursprünglichen Deadline einen Titel und einen Abstract einreichen.
Mhm, und nur eine Woche? Das ist ja ungewöhnlich.
Ja, das ist, also mir war es egal. Ich hätte auch einfach nicht verlängert. Aber
ja, okay.
Oder hätte gesagt, naja, lass uns nicht verlängern. Und wenn individuell Leute anfragen, sie, ob sie nicht doch noch, dann hätte man sagen können, naja, mach halt. So.
Ja.
Na, das wäre auch okay gewesen. Aber die Idee zu sagen, okay, wir reichen Titel und Abstract ein, dann können wir schon mal durchzählen. Mhm. Das ist nicht so schlecht.
Nö.
Und davon kann ich jetzt, weiß nicht, ob man sowas öffentlich sagen kann. Daher weiß ich jetzt schon, wie viele Einreichungen etwa zu erwarten sind. Und das passt auch etwa mit den Reviewern, die wir akquiriert haben. Das müssen wir mal noch drüber reden. Martin und ich, Martin Ebner. Was wir denn gut finden. So normalerweise hat man ja so 2 bis 3 Reviews pro Paper.
Ja.
Ich halte beide Anzahlen für zumutbar. Muss auch sagen, so als Gutachterin finde ich es auch manchmal ein bisschen leichter, zwei Paper leichter als 1 zu haben, weil dann hast du auch einen Vergleich.
Mhm.
Ja, das ist dann so. Und wir haben nochmal angefangen drüber zu sprechen, die Veranstaltung ist im Juni.
Und ja, ob die online stattfindet oder?
Ja, nee, das hatten wir vor Weihnachten schon mal kurz diskutiert, dass es auf alle Fälle eine Online-Möglichkeit geben wird. Weil das ja in der Kommunikation auch wichtig ist, so lohnt es sich denn einzureichen oder kann ich das nur machen, wenn ich damit rechne, auch hinfahren zu können.
Mhm.
Ja, und dann haben wir gesagt, also es wird auf alle Fälle eine Online-Möglichkeit geben. Wie wir das dann sortieren, müssen wir dann schauen. Und andersrum, die Kolleginnen und Kollegen in Potsdam haben jetzt auch nicht so ein großes Risiko, das erstmal als Hybridveranstaltung zu planen und im Zweifel den Präsenzteil absagen zu müssen, weil das wird an der Hochschule stattfinden.
Mhm.
Und denen sagst du dann einfach 2 Wochen vorher ab, dass die Räume doch nicht gebraucht werden. Und das Catering wird dann halt nicht gebucht. Das ist so die,
ja.
Na, so, und dann ist das ja die Frage. Und ich habe auch schon gemeint, also wenn dann die Zustände nicht so sind, dass wir abends gemeinsam in die Kneipe gehen brauchen, dann kann ich auch online teilnehmen. Also da muss ich auch nicht bis nach Potsdam. ja, aber dann wären solche Sachen relevant, wie in welchen Zeitzonen denken wir denn? Ne? Also wenn alle nach Potsdam fahren, dann ist die Zeitzone klar. Aber wenn es dann irgendwie verteilt ist und dann Leute aus Amerika, Kanada dazugeschalten werden, also ich glaube, man sollte es trotzdem an der Potsdamer Zeitzone ausrichten. Ich glaube, die meisten kommen auch aus dem europäischsprachigen Raum, dann ist es okay. Mhm. Also im europäischen Raum. Aber dass man dann schaut, dass man die Talks von den Leuten von weiter weg jetzt in eine Zeit legt, die für die halbwegs vertretbar ist.
Ja.
Ja. Genau. Dann genau, habe ich ja weiter, weiß gar nicht, ob ich davon schon mal gesprochen habe. Ich habe an dem Kurs weitergearbeitet. Wir bauen gerade im Rahmen von einem Projekt quasi so ein Onboarding-Kurs für internationale Studierende, wo denen erklärt wird, wie denn so, worauf sie denn achten müssen, wie sie sich bewerben können, was sie für Dokumente einreichen müssen, wie sie eine Wohnung in Lübeck finden. Ja, also sie sind so wirklich sowas in der Richtung. Den ganzen Prozess auch, so, wo finde ich denn nachher einen Sportclub und sowas.
Mhm.
Und da hatte ich letzte Woche auch wieder ein bisschen mehr Zeit, mich da auch mal wirklich also man muss sich da selber mal reindenken, das ist ja so der Vorteil davon. Und ich muss sagen, boah, ey, ist das bürokratisch. Also wohnen in Deutschland, zum Teil noch nicht mal beschränkt auf internationale Studierende, das finde ich ja schon, also da musst du dann so, bringst was Abiturmäßiges oder was gleichgestellt ist. Das Gleichgestellte kannst du in Europa dort ablesen und dann kannst du aber auch eine Berufsausbildung haben und also ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, es ist ja alles schön und gut. Die Erklärseiten sind zum Teil auch auf Deutsch nur, zum Teil vom, weiß gar nicht, der ARD, aber irgendwie so von Einrichtungen, wo ich gedacht habe, also die arbeiten ja viel mit internationalen Menschen. Und klar müssen die irgendwie so ein Grundstück Deutsch können, wenn die hier ankommen, oder sollten es zumindest. Aber also Bürokratie ist jetzt kein Feld, was ich da so als Muss sehen würde. Ja, und letztes Mal hatte ich die Rundfunkgebühr. Das ist auch so ein Ding, das ist was noch nicht mal mit internationalen Studierenden zusammenhängt. Also als ich noch studiert habe, früher, vor dem Krieg, ja, da war das ja noch so eine gerätebezogene Gebühr.
Mhm.
Und dann war das ein bisschen einfacher, weil dann hat einfach jeder für seine Geräte bezahlt wenn er welche hatte. Hatte ja nicht jeder. Und dann gab es noch so mit Zweitwohnsitz und solchen Geschichten Ausnahmen, aber dann war der Drops gelutscht. Und jetzt ist halt so, weiß ich nicht, neulich durchgesehen, wenn du in einem Wohnheim wohnst, wie ist das dann mit dieser Haushaltsabgabe? Mhm. Bist du dann in einem Wohnheim ein Haus? Also es ist so, da musste ich, also da musste ich mich relativ lange durchwühlen, um das selber erstmal zu verstehen. Und also Fazit ist jetzt, was ich rausgefunden habe, wenn da so ein Wohnheim, also wenn du ein Einzelzimmer hast mit einem Tür, die quasi direkt auf den öffentlichen Gang geht, dann bist du ein Haushalt. Und wenn du aber so wie ich auch gewohnt habe, so quasi vier Zimmer oder mehr oder weniger zusammen hast, die sich ein Bad und eine Küche teilen, aber da gibt's noch mal so eine Haustür, dann ist das eine Wohneinheit. Und dann kannst du dir das teilen. Aber letztendlich musst du ja trotzdem dann einen Hauptanmelder haben. Das musst du selber organisieren. Es kann nicht über die Miete mit abgehen. Also, es ist ganz schön kompliziert. Naja.
War es aber schon immer.
Ja, klar. Also das ist am WGs ja auch durch, dass man das so immer, wenn jemand ein- oder auszieht, dann ummelden muss gegebenenfalls. Aber naja, das ist so der kleine.
Ja, gut, Bürokratie in Deutschland ist halt so.
Ja. Also ich glaube so, weiß nicht, verwundere jeden, der hier anfängt, von außerhalb zu studieren. Also wenn du hier als deutscher Student arbeitest, dann kann ja vielleicht auch noch deine Eltern dir helfen. Ja. Naja, Anmeldeformulare für die Rundfunkgebühr gibt's natürlich auch nur auf Deutsch. Genau, und ansonsten habe ich gerade 3 Tage Urlaub. Also heute ist der mittlere von 3 Tagen. Eigentlich, weil wir ursprünglich geplant haben, die ganze Woche Urlaub zu machen und dann durch verschiedene Umstrukturierungen ich dann Montag, Dienstag doch noch gearbeitet habe. Weil wir ja eigentlich.
Das ist bei mir das normale Vorgehen. Ich habe Urlaub geplant und irgendwas kommt immer dazwischen.
Ja, ne, gut, okay, du musst ja auch keinen Urlaub irgendwo einreichen.
Nee, das stimmt.
Genau, und bei uns war halt bei der einen Hälfte der Urlaub schon eingereicht und das war auch okay, also wir hätten bestimmt auch verschieben können, wenn wir nachgefragt hätten, also war auch okay. Wir wollten halt eigentlich in Rügen sein, in einem Ferienhaus, also hörte sich damals gut machbar an. So mit eigentlich auch irgendwo um nirgendwo, naja.
Ja.
Und ansonsten haben wir jetzt so auf dem Zettel, dass wir wegen Sommerurlaub auch mal planen müssten. Also wir haben schon einen Stufenplan, aber die erste Stufe müsste noch gebucht werden. Also erste Stufe ist, es geht alles ganz gut oder zumindest so in Ferienhaus, Ferienwohnungen, autark, irgendwo, nirgendwo wandern, Radfahren. Dann machen wir das. Also auch in Deutschland, also wird jetzt kein Risiko eingehen mit Landesgrenzen. Wenn das nicht geht, dann muss man mal gucken, was so kontaktmäßig drin ist und wie die Inzidenzen sind und anderen Zahlen, ob man dann zu Familien oder Freunden fahren kann. Und wenn nicht, dann ist hier auch schön. Dann machen wir das. Also die Überlegung war einfach so, sollen wir gleich für hier planen und dann sind wir drauf gekommen, dass die Option bleibt jetzt auf alle Fälle, wenn alles andere nicht geht.
Ja.
Ah ja. Ja, es ist irgendwie voll doof, weil eigentlich sagt man sich irgendwie, möchte man da schon ein bisschen zuversichtlicher drauf gucken. Es ist auch irgendwie auf alle Fälle ein privilegiertes Problem, dass man sich darüber Gedanken machen kann.
Ja, ne, ich weiß nicht, ich war nie der große Wegfahrurlauber, von daher habe ich es eigentlich ein bisschen
einfacher. Hast du es gut?
Ja.
Wir anderen, die Hummeln im Arsch haben. Ja, ja, also.
Ja, nicht der lahme Arsch wie ich, das ist es.
Ja, nee, also so Urlaub machen, wie wir es uns gemacht haben, mit Städte angucken und Museen gehen, das wird definitiv noch nicht möglich sein, bin ich mir ziemlich sicher. Also Museen gehen mit Maske muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also das, dann schaue ich lieber gleich woanders, dass man gleich Richtung Wandern andere Aktivitäten macht.
Ja.
Wo man auch nicht so viele Leute trifft. Ja, ansonsten haben wir uns weiterhin um den Umzug der EduCamp-Webseite gekümmert, wobei der Umzug relativ weit vorangeschritten ist und muss halt jetzt gucken, dass wir die ganzen alten Accounts kündigen. Und die Mail-Weiterleitung, das war auch nochmal ein Spaß, die richtig umzuleiten. Und dann haben wir gerade, und wahrscheinlich fangen wir an, wenn wir hier aufgelegt haben, haben wir noch ein 3D-Druckprojekt, was ein bisschen selbstreferenziell ist.
Ihr druckt einen 3D-Drucker?
Nee, wir bauen ein Regal für den 3D-Drucker.
Auch schön.
Und dann, ja, wir haben schon gesagt, müssen wir langsam wieder Sachen drucken, die nicht für den 3D-Drucker sind. Also wir haben es gibt ja nichts, was nicht schon mal Leute erfunden haben. haben so ein Modell gefunden, wo man so diese IKEA-Lacktische, diese Couchtische, die ganz normalen, mhm, quadratischen, ja, man die auch übereinander baut. Und dann kann man die Verbindungsstücke ausdrucken. Das haben wir so die letzten Nächte getan.
Ah.
Und heute ist das IKEA-Paket gekommen mit 3 solchen Lacktischen und die müssen dann halt übereinander gebaut werden.
Mhm.
Und wenn das dann steht und alles so passt, wie wir uns das überlegt haben, dann müssen wir noch Plexiglasscheiben im FabLab zuschneiden lassen. Also würden wir sonst selber zuschneiden.
Das heißt, ihr bohrt quasi in 2 der Tischplatten das Loch einmal durch?
Wir stellen quasi Tische übereinander.
Ja.
Und an den Stellen, wo sie sonst verrutschen würden, wenn du sie versuchst zu schieben, da kommen solche Verbindungsstücke reingebohrt.
Ah, so verstehe. Ah, okay. Ja, okay.
Genau. Und das dritte machen wir.
Meine Idee wäre schlechter gewesen. Meine Idee war irgendwie ein Loch durchzubohren und dann einfach eine komplett lange Verbindungsstange da rein. Aber ist ja Quatsch.
Ja, nee, das haben wir einen 3D-Drucker, da können wir doch so Verbindungselemente drucken. Genau, und dann, ja, das ist dann so ein Ding, das fängt dann an mit, okay, dann haben wir hier noch die Scharniere, die haben wir gedruckt. Wir sollten besser 2 Türen reinmachen, also machen ja so einmal Plexiglas ringsrum. Sollten besser 2 Türen ranmachen, falls mal irgendwo was nach hinten rutscht oder so, dann kommst du da besser ran. Mhm. Und dann, vielleicht können wir auch Rollen drunter schrauben. Dann kannst du den mal aus dem Weg rollen, dann kannst du dahinter gut sauber machen. Und dann kommt unser normaler Drucker wird noch drunter kommen, auf dem Rollbrett drauf. Weil der steht gerade bei uns im Regal drin und das ist immer so mittelpraktisch, wenn du was scannen willst. Musst du mal rausziehen. Ja, auf alle Fälle, das ist so, und eine LED-Leiste haben wir natürlich auch, muss ja beleuchtet werden. Ja.
Ja, so ein schönes Projekt.
Es ist schön, genau. Und das, also freue mich auch. Und dazu die Erfahrung bei IKEA zu bestellen. Bestellen kostet Versandkosten 5 €, Click and Collect abholen 10.
Mhm.
Also ich nehme an, weil ja wahrscheinlich doch anderer Aufwand an Personal da ist. Und noch dazu, also das kann ich halt morgen machen. Wenn ich mich heute klicke, dann kann ich das morgen abholen. Und so hat man, glaube ich, 3 Wochen oder sowas haben wir gewartet. War aber nicht schlimm, also wir hatten jetzt keine Eile. Und wir hatten noch Weingläser dazu bestellt. Weil, also Weingläser kaufen wir bei IKEA im 6er-Pack, meistens gleich 2. Und wenn die dann kaputt gehen und wieder alle sind, dann kauft man neue. Und die haben es überraschend gut überstanden. Mhm. Also es war nicht so gut abgefedert, das Paket. Und sehen aus wie eine 1. Also
so gut?
Fand ich gut, ja. Ja, das war's.
Okay.
Glaube ich, an Erzählenswerten. Beziehungsweise das andere Thema haben wir ja im Bereich Politik geschoben.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das machen wir gleich.
Gut, aber dann erzähl doch erstmal, was du gelesen hast.
Ich habe etwas gelesen, das ich betitelt habe mit Hey, ihr BildungsforscherInnen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, was könnte das sein? Große Spannung. Ich fange einfach mal an, kurz anzureißen, was es für ein Problem, das es in der Wissenschaft gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber das ist das Problem der Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen. Hatten wir bestimmt schon mal irgendwie zwischendurch erwähnt.
Bestimmt.
Dass das ja manchmal nicht so einfach ist. Also wir lesen ein Paper und dann sagt vielleicht jemand, interessante Ergebnisse. Ich probiere mal, ob ich die auch erzeugen kann, diese Ergebnisse, ob ich die gleichen Sachen rausbekomme. Und das geht nicht immer so gut. Ne? Davon haben wir bestimmt schon mal erzählt, oder?
Ja, bestimmt.
Genau.
Also auf alle Fälle hatten wir es bei Vorträgen dabei, wenn wir erklärt haben, warum das mit der Bildungswissenschaft so kompliziert ist, weil du nicht wie bei der Schwerkraft einfach fallen lassen kannst und gucken kannst, ob es geht.
Genau, das ist, weil es Experimente sind. Ja. Genau. Ist aber auch bei anderen Sachen so, egal ob das was das für Studien sind. Und es gibt ja auch diverse Beispiele dazu, also ganz kleine, und es gibt auch so ein etwas größeres aus der Psychologie aus dem Jahre 2015. Da hat eine Studie sich mal 100 andere Studien genommen, auch aus hochrangigen Zeitschriften, und hat mal geguckt, was da drin ist. Das waren, jetzt kommt dieser Begriff der Signifikanz. In diesen 100 Studien waren 97 signifikante Ergebnisse drin.
Mhm.
Das heißt, ne, eigentlich sollte man sagen, okay, das ist doch ziemlich sicher, dass das stimmt. Und repliziert worden davon, also zu denselben Ergebnissen kam man in 36% der Fälle. Also noch zu signifikanten Ergebnissen.
Hast du das schon mal erzählt? Man
fast sagen, so 2/3 der ganzen Ergebnisse sind irgendwie doch so zweifelhaft. Ne?
Mhm.
wie gesagt, das war aus der Psychologie. Da ist das wohl tatsächlich ein relativ großes Problem, weil die halt viel mit Statistik arbeiten. Da gibt es dann halt viele Sachen, wo mit Signifikanzen eh gerechnet wird. Da gibt es aber auch in anderen Feldern. Und in der Bildungsforschung tatsächlich ist die Diskussion noch nicht so weit fortgeschritten. Und es gibt aber auch da zumindest ein prominentes Beispiel. Das kannte ich tatsächlich auch aus der BWL, nicht aus der Bildungsforschung. Das nennt sich Pygmalion-Effekt. Das geht so Richtung Urban Legend schon. Hast du davon schon mal gehört?
Sagt mir gerade nichts, aber erzähl mal, was dahinter steht.
Ist noch nicht so schwierig. Das war einfach ich glaube aus den 50ern irgendwie eine Studie. Da hat jemand gesagt, wenn ich SchülerInnen sage, pass auf, ihr seid gut, ihr seid voll die Leuchten, oder wenn ich denen sage, ach, du bist doch echt eine Niete, ein Versager, dann hat das würde das messbar das Resultat von irgendwelchen Aufgaben beeinträchtigen.
Ja, ich glaube, von der Studie habe ich, also dass das Phänomen gibt, ja, das habe ich irgendwie, ja.
Klingt ja erstmal plausibel, ne, irgendwie was Selbstwertgefühl, dass ich einschränke oder sowas. Man könnte natürlich auch trotzdem andersrum argumentieren, wenn ich sage, ey, du bist blöd, dann strenge ich mich extra an, um das Gegenteil zu beweisen und. Wie auch immer, wurde damals über den IQ gemacht, also der IQ wäre gestiegen. Also dieser Effekt, den gibt's nicht, ist halt eine Urban Legend. Also ne, wurde zwar da in diesem Buch groß beschrieben, aber ließ sich nie replizieren, wirklich. Also gibt's nicht. Zumindest nicht so, wie es da beschrieben wurde. So, und dann haben sich zwei Autoren aus Österreich, aus dem schönen Österreich, zusammengetan, haben gesagt, okay, gucken wir doch mal, wie das in der Bildungsforschung aussieht und ob wir da nicht so ein paar Mechanismen finden, um dem da entgegenzuwirken, diesem Problem der Replizierbarkeit. Und das möchten sie gern mit einem meiner alten Steckenpferde tun, nämlich der Open Science. Und deshalb haben sie ihren Beitrag getauft, Open Science als Beitrag zur Qualität in der Bildungsforschung. Jawohl. Es erschien in der Zeitschrift für Bildungsforschung, Band 10, Ausgabe 3. Und ein erstaunlich schneller Prozess, also liegt aber auch daran, weil es nicht, war ein konzeptionelles Paper, von daher jetzt nicht groß, wo du Statistiken noch überprüfen musstest oder sowas, ist eingegangen am 13. November 2020, dann überarbeitet eingegangen am 14. Dezember 2020, also ging dann auch fix, sowohl die Rückmeldung als auch die Überarbeitung, angenommen am 20. Dezember 2020 und dann veröffentlicht am 8. Januar 2021, also letzten Monat. Die Lizenz ist, guckst du nur, also kann man sich angucken, ist aber sonst nicht, darf man sonst nichts mehr machen. Achso, und die Autoren habe ich gar nicht genannt, das ist Georg Krammer und Erich, hoffentlich spreche ich aus Wetschnick, aus Österreich. Genau. So, also was haben die gemacht? Die haben erstmal gesagt, was können wir denn mit so einem Paper überhaupt erreichen? Das eine ist überhaupt ein Bewusstsein für die Problematik schaffen in der Bildungsforschung, dass das vielleicht auch ein Thema sein könnte mit diesem Problem der Replizierbarkeit. Und was sie auch machen möchten, ist eben Open Science als eine Möglichkeit aufzuzeigen, um die Belastbarkeit von Befunden eben langfristig zu erhöhen. Also auch, würde ich sagen, ein klein gestecktes Ziel, also vollkommen in Ordnung. Und dann haben sie eben gesagt, okay, was gibt es denn so grundsätzlich für Problemchen, die mit dieser Replizierbarkeit irgendwie zusammenhängen? Und so der Ausgangspunkt, da haben sie gesagt, das ist dieses Publish or Perish. Das heißt, wenn man im Wissenschaftsbetrieb irgendwie arbeitet, dann ist man doch ein bisschen genötigt dazu zu publizieren, weil man halt darüber seine Forschungsgelder bekommt oder vielleicht auch nur eine Stelle bekommt, wenn man viel publiziert hat. Und der zweite Punkt ist dann sowas wie ein Publikationsbias. Das heißt, wenn ihr mal guckt, was Zeitschriften so veröffentlichen, dann sind das in der Regel oder sehr häufig nur signifikante Ergebnisse. Das heißt, wenn ich eine Hypothese habe und stelle dann fest, okay, meine Hypothese ist falsch, dann veröffentliche ich das in der Regel irgendwie gar nicht. Ne? Also wäre natürlich eine schöne Erkenntnis, wenn man auch das wüsste, aber das kommt halt bei den Zeitschriften nicht so gut an, weil die natürlich irgendwie sagen wollen, hey, guck mal, wir haben was Neues rausgefunden, signifikant besser oder schlechter oder sonst irgendwie sowas. Und das Spannende für mich, das wusste ich auch nicht, diese Kritik gibt es tatsächlich schon seit den 50ern. Also seit rund, sagen wir mal, knapp 60, 70 Jahren wird dieses Problem schon kritisiert und bis heute hat sich da irgendwie nicht so viel dran geändert. So, aber was passiert halt, wenn signifikante Ergebnisse gewünscht sind? Da muss man sich vielleicht angucken, was ist denn überhaupt signifikant? Da gibt es den sogenannten P-Wert. Das ist P für Probability, also einfach so eine Wahrscheinlichkeit. Und die gibt einfach an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse, wie beschreibt man das? Man hat eine Hypothese, kommt dann zu seinen Ergebnissen und der P-Wert gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die eigenen oder die Bestätigung der Hypothese oder das Verwerfen der Hypothese falsch ist. Bisschen kompliziert, aber sagen wir einfach, es gibt so einen Wert, der heißt 0,5 und das wäre quasi wahrscheinlich mit 0, oder mit weniger als 0,5% Wahrscheinlichkeit ist mein Ergebnis falsch. Das soll der aussagen. Hm. Kann man auch ganz viel kritisieren, dass es Quatsch ist. Und darum geht es aber nicht, sondern haben gesagt, okay, den P-Wert gibt's halt, der ist nun mal da und da passieren halt immer so ein paar Sachen, manchmal versehentlich, manchmal auch ganz bewusst, um unter diese 0,5% zu kommen, damit eben ein Ergebnis signifikant ist. Und was so manchmal passiert, ist einfach, dass Leute naiverweise abrunden. Das heißt, du hast sowas wie 0,51 und dann wird abgerundet und dann ist es bei 0,5 und ist zwar auch nicht kleiner als 0,5, aber das passiert so manchmal. Manchmal werden einfach willkürlich Datenpunkte ausgeschlossen aus dem Datensatz. Das heißt, ich verzerre das Ergebnis damit und wie gesagt, manchmal bewusst, guck mal, wenn ich den, ist ein Ausreißer, aber auch nicht so ganz, denke ich, aber wenn wir den rausnehmen, kommen wir auf unter 0,5%. Könnte absichtlich sein, aber kann natürlich auch einfach sein, dass man sagt, okay, es passt nicht, nehme ich jetzt mal raus und dadurch verfälscht man das Ergebnis. Was passieren kann, du sammelst halt Daten und jetzt gibt's auch so zwei Fälle, sagen wir mal, du hast noch nicht 0,5% Signifikanz, dann wir sammeln einfach noch ein paar Daten und gucken nochmal und guck mal, ist runtergegangen. Jetzt sind wir bei 0,5, jetzt hören wir mal auf. Mhm. Ne, weil jetzt haben wir die Signifikanz erreicht, obwohl du vielleicht dann doch nochmal mehr Daten sammeln solltest oder auch andersrum. Du sammelst Daten und hörst genau dann auf, wenn du 0,5% erreicht hast, weil dann ist es signifikant. Oder eigentlich noch was ganz anderes, was blöd ist. Das heißt, du sammelst einfach erstmal Daten und danach durchforstest du einfach, also ohne eine Hypothese, durchforstest du einfach mal die Daten und guckst mal, was ist denn irgendwie statistisch signifikant und dann bauen wir uns quasi nachträglich unsere Hypothese dazu und dann haben wir was Signifikantes rausgefunden, was aber auch nicht funktioniert. Dann gibt's noch haufenweise andere Sachen. Also wenn man noch ein paar unabhängige Variablen mit rein in so eine Statistik, die überhaupt keinen Effekt haben, kann es auch passieren, dass dadurch die Signifikanz erhöht wird. Es gibt einfach ganz viele Probleme. So, ist auch noch ein bisschen unklar, wie weit, oder wie sagen Sie zumindest, ist unklar, wie stark dieses Problem in der Bildungsforschung verbreitet ist. Gibt es jetzt keine Erkenntnis, aber die P-Werten wird ja auch in der Bildungsforschung gearbeitet. Das haben wir ja auch schon mal gehabt, wenn wir Paper vorstellen, dass wir dann sagen, okay, ist signifikant, dann meinten wir in der Regel wahrscheinlich diesen P-Wert. Mhm. So, also dieses Problem gibt es halt. Ne,
aber das ist so ein bisschen wie dieses, ich weiß gar nicht, da gibt's einen Fachbegriff sicherlich dafür, dieses Targeting, ne, dass du sagst, okay, du schießt mal zufällig auf Daten und guckst hinterher, was die denn aussagen und erklärst die dann nachher zu Hypothesen, ne? Dass du wieder auf was Signifikantes rumkommst, oder?
Naja, das wäre erstmal okay, wenn du sagst, ich generiere erstmal eine Hypothese und darüber prüfe ich die wieder. Mhm. Nur wenn du jetzt Daten gesammelt hast und danach guckst, was ist denn signifikant und danach baust du dir eine Hypothese dazu, das ist ja Quatsch. Also du müsstest ja dann belegen, dass die, also andersrum müsstest du ja dann noch überprüfen, ob die Hypothese stimmt.
Ja, ja. Nee, gibt's auch so als Comic dazu, wo halt jemand auf Pfeile in eine Wand schießt. Ja? Und dann werden quasi im Nachhinein werden die Zielscheiben da reingemalt.
Ja, so ungefähr ist das, genau. Ja, ja. Genau. So kann man sich das vorstellen. Dann nennt sie auch P-Wert-Hacking. Also, naja, wird halt so lange dran rumgeschraubt, bis es irgendwie passt.
Ja.
So. Also dieses Problem gibt es, das heißt, auch irgendwas, was als signifikant oder signifikant zu sein schalten, muss es halt nicht sein, aus verschiedenen Gründen. Und kann eben daran liegen, dass bedingt durch diesen Publikationsbias, beziehungsweise das Publisher-Perish das auch bewusst passiert. Und Open Science sehen die beiden Autoren jetzt aber als eine Möglichkeit, dem vielleicht zu begegnen. Und dann müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Open Science ist. Ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Aber es gibt halt so, dass das Problem, dass Wissenschaft dann doch irgendwie sehr geschlossen ist. Das heißt, ich kommuniziere nur mit meinem elitären, ausgewählten Kreis von anderen ProfessorInnen vielleicht. Die Bevölkerung kriegt nichts mit. Es bleibt sehr viel, also Daten behalte ich für mich. Und da gibt es halt ganz viele Probleme. Und das kann man öffnen. Das ist so der Gedanke der Open Science. Und der ist jetzt auch nicht eindeutig definiert. Also viele verstehen darunter einfach nur so öffentlich geförderte Forschung, muss auch öffentlich zugänglich sein. Sowas wie Open Access. Also ne, wenn der Staat Geld gegeben hat, um Forschung zu finanzieren, sollen auch die Ergebnisse zugänglich sein. Das ist vielleicht so ein Minimalkonsens. Aber es geht natürlich viel breiter, so über den ganzen Forschungsprozess, also von der Ideengenerierung, oder also wie funktioniert das, ne? Du hast vielleicht eine Idee. gibt's jetzt auch nicht den Kreislauf oder das Vorgehen, aber du hast eine Idee, dann sagst du, okay, ich mache mal so ein Grobkonzept, ich versuche mal Geld zu sammeln, ich mache dann wirklich ein Feinkonzept und dann sammle ich meine Daten und dann werte ich meine Daten aus und dann publiziere ich die Daten und dann habe ich wieder vielleicht neue Ideen. Also das sind so ganz viele kleine Schritte, die es da gibt. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, man kann im Prinzip an jedem Schritt selektiv auch noch Sachen öffnen. Also Beispiel Ideengenerierung könnte ich auch über irgendeine Ideenplattform machen oder über Crowdfunding, da öffne ich halt den Geldförderprozess und auf verschiedene andere Sachen. Also kann man eben ganz viel machen. Bis hin zu Wissenschaftspodcasts, dann wenn es um die Vermittlung der Ergebnisse geht oder Citizen Science beim Datensammeln und. Hm. Und sie haben sich jetzt speziell für dieses Problem, haben sie sich drei Sachen rausgesucht, die, wo sie meinen, die helfen. Vor allen Dingen, wenn man die selber im eigenen Forschungsprozess ansetzen kann. Man muss jetzt halt nicht groß auf andere warten, dass sie was tun. Das fand ich ganz schön. So, und die haben gesagt, die drei, die sie rausgegriffen haben, das ist die Präregistrierung. Das ist der Bereich Open Data und Open Materials. Und da haben sie halt ganz kurz umrissen, was das ist und dann gesagt, okay, aus diesem Grund denken wir, dass es ganz gute Effekte gibt, um diesem Problem zu begegnen. Und ich glaube, das Thema der Präregistrierung haben wir auch schon mal irgendwann angesprochen.
Ich meine auch, aber lass doch mal davon ausgehen, dass wir vielleicht jemand Neues dabei haben.
Genau, das hätte ich jetzt auch getan. Also normalerweise ist das so, dass man halt ein Paper schreibt und das schickt man dann zu irgendeiner Zeitschrift und hofft, dass es angenommen wird. Dann gibt es eben Gutachten und dann wird es veröffentlicht oder das Gutachten sagt, nee, taugt nichts, dann geht das zurück. So, und da ist es aber so, dass wenn das der Beitrag eingereicht wird, ist der komplett fertig. Das heißt, ne, wenn wir jetzt an dieses P-Wert-Hacking denken, ich könnte jetzt gar nicht mehr, also ich könnte zum Beispiel nicht sehen, ob erst die Daten erhoben wurden und danach wurden die Hypothesen generiert oder andersrum. Mhm. Das macht schon schwieriger, ne? Und die Idee dieser Präregistrierung ist einfach, dass ich diesen Forschungsprozess, den ich gerade ganz grob skizziert habe, aufteile und den ersten Teil davon, nämlich wenn ich mein Studiendesign habe. Also wenn ich mir überlegt habe, ich habe eine Idee und ich weiß, ich krieg's finanziert, das bleibt mal außen vor. Und ich weiß jetzt auch ungefähr, okay, ich brauche ungefähr diese Daten, ich habe diese Hypothesen, fangen wir anders an. Ich habe eine Fragestellung. Ich habe Hypothesen generiert, ich weiß ungefähr, wie meine Stichprobe aussieht, ich weiß, mit welchen Instrumenten ich die erheben will, also ich habe so ein ganzes Studiendesign, dann mache ich das erstmal fertig und das reiche ich schon bei einer Zeitschrift ein. So, und erst danach fange ich an, Daten zu erheben und auszuwerten und danach reiche ich dann mein Paper ein, wenn es fertig ist. Das ist die klassische Variante der Präregistrierung, die gibt es noch in der zweiten Variante, die finde ich sogar noch schöner. Oder warum hilft das? Also das hilft, weil dann ja die Zeitschrift schon weiß, was ich vorhabe und wenn dann das kriegen die Gutachter auch und wenn die Gutachter sehen, der hat am Anfang die Hypothese eingereicht und jetzt steht er beim fertigen Paper die Hypothese drin, da passt ja irgendwas nicht. Hm. Da kann man nachfragen. So, muss auch nichts Schlimmes sein, aber dann kann man zumindest nachfragen. So, die zweite Variante, die ich noch schöner finde, die ist es dann, das nennt sich dann The Registered Report, das heißt, auch das Manuskript wird schon begutachtet und dann gegebenenfalls sogar veröffentlicht und das hat dann einfach den Vorteil, dass die Welt das natürlich auch sieht, also was dann Hypothesen schon vorher generiert wurden und ist dann aber auch schon begutachtet. Das heißt, ich bekomme dann im Prinzip von der Zeitschrift auch schon die Zusage, also dein Report ist okay, dein Studiendesign ist okay, wir glauben, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Das heißt, du kriegst quasi die Zusage, wenn du das genauso durchführst, wie du es da beschrieben hast, dann veröffentlichen wir das, unabhängig von dem, was nachher rauskommt. Ja. Das heißt, ob dann was Signifikantes rauskommt oder nicht, ist vollkommen egal. So.
Ja, und du hast halt auch oft die Liste, ne? Also von den vorregistrierten Studien. Das heißt, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, da sind ja auch manche Ideen naheliegend und die werden dann vielleicht von jemanden, von mehreren Teams bearbeitet und dann kannst du quasi schon mal reingucken, ob sich das schon mal jemand, da schon mal jemand ein Handtuch draufgeworfen hat.
Ja, ne? Genau. Das ist nochmal so die Frage. Ist das gut oder ist das schlecht? Weil einige dann vielleicht befürchten, oh, jetzt haben wir das Design ja schon irgendwie mit rausgegeben, dann kopieren das vielleicht andere
schneller aber als wir. Ja, du kannst dann ja vielleicht sagen, okay, der macht das jetzt offenbar so und so. Ich hatte aber noch die Idee, das anders zu machen. Dann kannst du das ja auch nochmal.
Ja, und deshalb, es gibt so ein paar Varianten. Es gibt auch sowas wie ein Embargo. Das heißt, das Studiendesign, das ist dann auch begutachtet worden und es liegt da, aber es kommt erst nachträglich, wenn die Veröffentlichung raus wird, veröffentlicht oder sowas. Das gibt's dann auch. Aber ist dann zumindest da. So, warum ist das gut? Also erstens, weil dann, habe ich ja gerade schon gesagt, es können eben nicht nachträglich Hypothesen aufgestellt werden, die dann zu den Daten passen, weil die gerade dann signifikant sind. Es können auch nicht plötzlich Daten weggelassen werden, die ich angekündigt habe oder eben nur mit guter Begründung. Das heißt, wenn ich sage, ich erhebe das, kann ich halt nicht Daten weglassen, weil die dann vielleicht meine These nicht stützen oder sowas. Und speziell bei diesen Registered Reports ist es eben so, dass dann dieser Druck wegfällt. Also hat ihr gerade gesagt, eine coole Frage, gutes Design. Die Antwort hätten wir auch gern. Und egal, wie die ausfällt, das wird dann veröffentlicht. Ist übrigens auch hilfreich für kumulative Dissertationen. Da habe ich auch noch nie so dran gedacht. Aber da ist es ja häufig so, also kumulative Dissertation ist, wenn jemand seine Doktorarbeit schreibt. Und das ist eben nicht ein monolithisches Werk für sich, wie das in den Sozialwissenschaften häufig der Fall noch ist, sondern es sind so viele kleine Forschungsschritte und die gehören zu einem größeren Projekt. Und in Summe ergeben die dann deine Dissertation. Und die werden aber nicht bei irgendeinem Verlag einfach so veröffentlicht, wenn dann deine Doktormütter und Väter gesagt haben, ist okay, sondern das muss in Zeitschriften publiziert werden. Und da ist natürlich genau das, okay, du bist jetzt eh Jungwissenschaftler, hast keinen guten Ruf und also bist noch nicht bekannt. Und dann musst du auch noch in guten Zeitschriften irgendwie dein Paper unterbringen und dann, ja, gut, ne? Es muss ja dann signifikant sein, wenn es veröffentlicht wird. Mauschel ich vielleicht ein bisschen. Also fällt dann einfach weg, ne? Wenn du so einen Registered Report hast, kannst du dein Studiendesign machen, dann wird dir schon gesagt, hey, das ist gut, und dann wird es auch veröffentlicht.
Und es ist halt planbar auch, ne? Also ist auch gut planbar, wenn du sonst die normalen Publikationsprozesse hast, dann weißt du immer nicht, wie lange das dauert.
Na, das ja, genau, bei der Zeit weiß ich jetzt auch nicht, ob das, müsste man gucken, wie es ein Einfluss hat, aber ich finde ich auf jeden Fall ganz
finde. Ja, für Leute, ich sag mal, so für die Leute, wo es dann an Arbeitsverträge gekoppelt ist und sowas, ne, das ist das schon relevant.
Ja. So, also das war die Präregistrierung. Dann den zweiten Bereich, eben auch einer, den man selber beeinflussen kann, das ist Open Data. Da geht es einfach darum, dass man die Daten, die man gesammelt hat, seien es jetzt irgendwelche Zahlenwerte durch statistische, durch Fragebögen oder sowas oder vielleicht auch qualitative Sachen, Interviewtranskripte oder Videoaufzeichnungen, die man vielleicht gemacht hat, dass man die auch zur Verfügung stellt. Natürlich, je nachdem, was das ist, anonymisiert oder pseudonymisiert, also gerade bei Interviewtranskripten. Wenn die Personen nicht wollen, dass sie dann namentlich bekannt sind, muss man natürlich gucken, dass man das in irgendeiner Form rausfiltert. Und warum sollte man das tun? Erstens tatsächlich für sich selber, das ist so ähnlich wie Quelltext schreiben als Programmierer. Denn der Quelltext sollen ja idealerweise nicht nur andere Menschen verstehen, sondern man selber in einem halben Jahr auch noch. Und wenn man die Datensätze halt erstmal aufbereitet und dann ja auch dokumentiert, damit die anderen verstehen, hilft einem das vielleicht später selber auch nochmal. Das fand ich ganz charmant. Und sonst ist natürlich einfach klar, ist irgendwie die Nachvollziehbarkeit und die Überprüfbarkeit der Ergebnisse durch andere. Das heißt, jemand, der das Paper sieht, der muss nicht einfach, okay, da ist eine Tabelle mit den Ergebnissen drin und eine groben Beschreibung, so haben wir die bekommen, aber man kann es gar nicht nachprüfen, weil die Daten nicht da sind. Das kann man dann natürlich. Ist auch ganz schön fürs Studium vielleicht. Also wenn man Daten hat aus irgendwelchen aktuellen Papern, dann könnte ja auch eine Aufgabe sein von Studierenden mal, damit rumzurechnen oder zu spielen. Das ist natürlich toll, wenn das auch echte Daten sind, mit denen man dann vielleicht hantiert. So, und was man sonst noch machen kann, ist natürlich nicht nur für den Fall gut, aber für weitere Forschungsvorhaben, wie sowas wie Meta-Analysen über verschiedene andere Studien, ist es natürlich auch gut. Also gerade da, wenn ich auf die Originaldaten zugreife und nicht aggregierte Daten nochmal irgendwie aggregiere, sondern wenn ich diese erste Aggregation wegfallen lassen kann, das ist natürlich auch ganz gut. So, zweiter Bereich. Und der dritte Bereich, Open Materials, der ist so ähnlich wie Open Data, aber da geht es eben nicht um die Datensätze selber, sondern alles, was vielleicht drumherum hängt. Also das könnten die Fragebögen sein, die ausgefüllt wurden. Also, ne, weil ich, wenn ich ideal zum Replizieren, ist natürlich, wenn ich die Originalfragebögen noch habe, sofern die nicht lizenzrechtlich irgendwie nicht teilbar sind. Das können aber auch einfach so Anmerkungen zu Daten sein, die jetzt nicht in einem reinen Datensatz mit drinstehen. Das kann der Quelltext von Programmen sein, die ich vielleicht benutzt habe zum Auswerten, irgendwie solche R-Skripte oder so SPSS-Geschichten kann man da auch mit reinsetzen. Also das kann alles noch zusätzlich mit drin sein. Und klar, so ähnlich wie eben, die Ergebnisse lassen sich einfach besser nachvollziehen, die Ergebnisse von anderen. Und das Replizieren wird dann natürlich deutlich einfacher, wenn ich die Originalfragebögen zum Beispiel habe. So, das sind die Sachen. Du gesagt, das kann halt einfach helfen. Und sie haben auch ein Beispiel genannt von einem der Autoren selber. Ist tatsächlich aus der Bildungsforschung und können wir dann auch verlinken. Jetzt muss ich kurz gucken. Der Beitrag heißt dann Aspekte der Online-Lehre zur Förderung positiven Erlebens und / oder Motivation bei Lehramtsstudierenden. Mixed Method Befunde zu Beginn von Covid-19. Hm. Huh. Also, wenn ihr euch in das Beispiel mal reingucken wollt, damit ihr seht, wie das gemacht wurde. So heißen tatsächlich zwei der Sachen. Das eine ist nämlich, es wurde präregistriert bei der Zeitschrift für Bildungsforschung, meine ich. Habe ich mir nicht dazu geschrieben. Ich glaube, es war bei der Zeitschrift für Bildungsforschung. Und stimmt gar nicht. Ich nehme es zurück. Jetzt habe ich mich nicht ausgeschrieben. Müsste ich nachgucken, aber ich glaube, es wurde von daher veröffentlicht bei der Zeitschrift für Bildungsforschung. Die Präregistrierung hatten sie aber auf der Plattform OSF gemacht. Mhm. Kennst du die? Es gibt eine Plattform, die heißt OSF, da kann man so Präregistrierungen, Open-Data-Geschichten halt machen. Und da haben die das veröffentlicht, das heißt, da kann man das reingucken. Spannend vielleicht für euch, das sind sowohl quantitative Sachen wie auch qualitative Sachen, weil dieses Open-Data, haben manche irgendwie immer das Gefühl, es eignet sich ja vielleicht nur für quantitative Sachen, für Statistiken und so, für große Datentabellen, geht halt tatsächlich für beides und die haben auch beides drin. Aus gutem Grund, komme ich auch gleich noch drauf. Also, was haben sie drin? Quantitativ halt einfach so, welche Stichprobe wollen wir denn? Peilen wir denn an, welche offenen Fragen haben wir denn, wie wollen wir denn die Daten heben und so weiter und so fort. Und für die qualitative Erhebung dann, okay, wie rekrutieren wir denn unsere Leute, also nach welchen Kriterien suchen wir die aus oder schmeißen sie auch raus, welchen Fragebogen wollen wir benutzen, welche statistischen Analysemethoden sehen wir denn vor, das heißt, die kann ich dann nachträglich auch nicht mehr ändern. Also das haben sie da drin. Die haben auch die Rohdaten, die sie nachher gesammelt haben, haben sie dann zur Verfügung gestellt, kurioserweise für mich ein bisschen als Excel-Dokument, ich habe auch nicht reingeguckt, aber gut. Also die quantitativen Daten und die qualitativen Daten so in 75 Textdokumenten, habe ich auch da nicht reingeguckt, ich nehme an, das waren 75 Interviews oder sowas. Und als Materialien haben sie dann, das haben sie nicht näher beschrieben, aber ich nehme an, das waren, wie heißt das denn in der Sozialforschung? Ja, sie haben Kategorien gebildet und so weiter und so fort. Und wie sie die Kategorien gebildet haben, haben sie dann wirklich wohl nochmal detailliert abgebildet, wie sie die Sachen jetzt zusammengeführt haben. Das ist da auch mit drin. Also wenn man so ein Beispiel braucht, okay, wie soll das denn aussehen mit der Präregistrierung und so, kann man da reingucken.
Das ist ja eigentlich und auch
natürlich
gut, ne?
Haben sie also, aber,
wenn, sonst hast du dann immer so dein monatelanges Befragen, Auswerten, Zusammenzählen auf 10 Seiten oder wie auch immer, wie viel auch immer Platz ist. Und
ja. So
kannst du deswegen mal mit zeigen, dass da mehr dahinter steckt als, also die Prozentzahl, die dann ja irgendwann rauskommt, das ist ja nur das Ergebnis von einem langen Rechenweg. Ne?
Genau.
Ja.
Ja, gut, über die Transparenz hatte ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch schön mal zu sehen, wie das funktioniert.
Ja.
Genau. Nee, aber wenn ihr ein Beispiel braucht, okay, wie soll das denn aussehen mit der Präregistrierung? Wie kann das denn aussehen? Könnt ihr euch das da angucken? Und natürlich ist es, aber gibt es so a grain of salt, also es ist natürlich nicht, ein paar Problemchen gibt es natürlich auch dabei. Und das eine ist eben so ein bisschen spezifisch auch für die Bildungsforschung, vielleicht in anderen Bereichen nicht so, aber genau da gibt es ja häufig diese Mixed-Method-Geschichten, also diese Mischung aus quantitativen und qualitativen Geschichten. Macht's halt komplizierter bei qualitativen Sachen, weil du dann wirklich auf also hatte ich gerade schon erwähnt, aber so die Anonymisierung, die Pseudonymisierung, die kann halt echt trickreich sein, weil du manchmal auch aus den Daten, die du zur Verfügung hast, wenn du durch geschicktes Kombinieren und so weiter doch Rückschlüsse draus schließen kannst, wer die Person ist und so weiter und so fort. Also das macht's halt tatsächlich ein bisschen trickreicher, muss man aufpassen. Dann, was du gerade eben schon angedeutet hast, zu Anfang, also so häufig gibt's ja, oder es gibt eben nicht die Möglichkeit, meistens so ein richtiges Experiment zu machen. Das heißt, ich kann das nicht beliebig oft wiederholen.
Mhm.
Und das kann dann halt, also bei der Präregistrierung heißt das letztlich, okay, ich kann das auch nur einmal machen. Also ich kann, das ist halt nicht wiederholbar irgendwie so einfach. Das heißt, ich muss sehr genau festlegen, was habe ich denn vor, wie sehen die Hypothesen aus, wie will ich das machen. Also weil du es nicht nochmal machen könntest oder nur mit Schwierigkeiten. Und je genauer du das machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es vielleicht doch geht. Aber das ist natürlich irgendwann kommst du auch da an so eine Grenze. Also ja. Das geht dann einfach nicht.
Da auch nochmal zur Betonung, also auch wenn es jetzt ein Forschungsvorhaben ist, was nicht an der Pandemie klemmt, von wegen, man kann es nicht nochmal machen. Also nicht nur deswegen, sondern weil ja eben die Lernenden verbraucht sind dann. Wenn du jedenfalls eine ganz andere Kohorte hast, ne? Das meinst du jetzt auch.
Naja, in der Naturwissenschaft ist natürlich das so ein Experiment, okay, ich habe, was weiß ich, 25 Gramm Schwefel und mit denen mache ich jetzt was.
Mhm.
Und es ist ziemlich egal, ob ich jetzt diese 25 Gramm Schwefel habe oder andere 25 Gramm Schwefel. ist letztlich das Gleiche. Aber bei Menschen geht das halt nicht so. Wenn ich eine Studie mit Person A mache und dann das Gleiche mit Person B mache, ist das wahrscheinlich unterschiedlich. Hm. Und das ist halt, ja.
Ja.
Genau. So, das gesagt, ist da ein bisschen trickreich, aber sie haben ja gezeigt, dass es geht. Und sie sagen aber zum Schluss auch nochmal, ist natürlich schön und gut, wenn man das selber machen kann, aber trotzdem wäre es natürlich besser, wenn man irgendwann vielleicht doch am System ein bisschen drehen könnte und man eben dieses Publish or Perish gar nicht hätte.
Hm.
Ja, also das änderst du halt dadurch auch nicht. Ja, weil in Summe fand ich ein sehr schönes Paper, ließ sich sehr gut lesen. Also jemand, der keine Ahnung hat, was Open Science ist, kann was damit anfangen. Jemand, der sonst keine Ahnung hat, was so das Reproduktionsproblem ist, kann was damit anfangen. Ich fand den einfach sehr schön als Anregung, wie es gehen kann. Und ich habe noch einen Fun Fact speziell für dich,
ja.
Was sie auch selber benutzt haben. Es gibt Open Science Badges.
Mhm.
Also sie haben selber auf ihrem Paper 3 Badges drauf, also auf dem anderen, weil sie ja, es gibt ein Badge für Präregistrierung, es gibt ein Badge für Open Data, es gibt ein Badge für Open Materials, das fand ich auch ganz witzig.
Ich meine, das habe ich schon mal gehört. Ich war vor 2019 bei der Open Access Roadshow und da hat so ein Typ auch erzählt aber da ging es eher so um die Markierung von den Journalen, die das anbieten und so.
Ah, okay. Ja, dann fand das halt sehr witzig, dass man von der Idee halt auch Badges verteilen könnte.
Ja, ist cool, ne? Da müsste halt nur Open Science auch noch ein Qualitätskriterium sein, was auch relevant ist außerhalb der Leute, die das auch so gut finden.
Ja.
Ja, also das, ja. Sonst ist ja so die Zitationshäufigkeit und sowas, was da im Vordergrund steht.
Ja. Nee, und das war schon halt ein konzeptionelles Paper. Ich fand es halt toll zu lesen, toll aufbereitet. Fand ich sehr gut.
Sehr cool. Und ja, natürlich muss mir Open Science in alle Wissenschaften-Dinger rein.
Ja, aber ich finde es ja schön, wenn es halt nicht nur so ein normativer Aspekt ist, wo man sagt, wir fänden es schön aus, was weiß ich, humanistischen Gründen oder aus, was weiß ich, wie man das nennen will, linksgrün versifften
Gründen. Ja, weil du Mehrwert
dass das kriegst. Ist, sondern wenn es tatsächlich auch einen Zweck erfüllt. Ne?
Ja, also. Ja. Mehrwert. Mhm. Ja.
So, jetzt bin ich gespannt, was du hast.
Cool. Ich habe meinem
Dr. Proctors Endgegner,
weil, also Dr. Proctor ist ein Kinderbuch, ich sage jetzt mal Reihe, wobei ich nicht weiß, ob es mehr als 2 Bücher gibt und ich nicht weiß, ob 2 schon als Reihe zählt, Joe Nesbø. Und das ist eines der letzten Bücher, die ich komplett gelesen habe, Dr. Proctors Pupspulver. Es ist nett, es ist ein Kinderbuch. Kam auch neulich als Spielfilm im Kinderkanal. Es spielt natürlich auf Proctored Exams an.
Mhm.
Und Endgegner deshalb, weil es eben nicht um Proctored Exams geht, sondern um kompetenzorientiertere Formate. Oder ein kompetenzorientiertes Format. Ein Versuch, das mal anders zu machen. Und zwar gefunden hat das mich in einer Diskussion bei uns im Forum der Lehrenden. Also ich bin ja jetzt nicht mehr damit beauftragt, den Lehrenden irgendwie Tipps und Hilfestellungen zu geben. Dafür gibt es jetzt das Zentrum für digitale Lehre bei uns. Aber ich lese natürlich in den Foren weiterhin mit, weil es auch schon ganz schön spannend ist so manchmal. Und da gab es ja jetzt diese Problematik der Online-Prüfung und wie man die abhalten sollte und so. Und ich habe auch mal mit einer Kollegin gesprochen, die da stärker involviert ist und die hat schon auch nochmal gesagt, dass, also sie glaubt, dass der Großteil der Prüfung als Hausarbeit oder nach ihrem Eindruck ist es so, ein Großteil der Prüfung als Hausarbeit oder Open Book Klausur gelaufen ist. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich auf diese, also wir haben kein Proctoring-System gehabt, aber es gab wohl einige, die so Klausur am Rechner geschrieben haben, in Big Blue Button und na, mach dein Webcam an. Ich glaube so, also gab halt auch so ein paar Leute so in die Richtung, mit oder ohne Webcam. Und die haben natürlich dann stärkere Fragen auch gehabt, was so die Absicherung für Betrugsbesuchen angeht.
Klar.
Na, ich meine, es ist ein herausgemachtes Problem, dass du eben bei solchen Überwachungsszenarien dann Betrugsschutz brauchst. In dem einen Thread ging es darum, dass diskutiert wurde, soll man denn bei diesen Moodle-Quizzes, Moodle-Exams, weiß gar nicht, wie jetzt der richtige Begriff ist, die Reihenfolge der Aufgaben zufällig machen und das Hin- und Herspringen erlauben.
Mhm.
Weil, wenn man quasi den den die zufällig gibt und das Rückblättern nicht erlaubt, dann können sich Stechter absprechen.
Ja.
So war der Gedanke. Ein bisschen hin und her diskutiert, war so ein bisschen gruselig auch so mit, wenn man so selber überlegt, was hat man denn zuerst gemacht? Mal die einfachen Aufgaben zuerst gemacht oder die man am besten konnte und dann sich die schweren für später aufgehoben und naja, und in dieser Diskussion war auch eine, die gesagt hat, also sie macht das hier komplett mit allen Hilfsmitteln, deswegen ist es auch egal und sie empfiehlt dazu auch gerne mal das Paper.
Ja.
Und das habe ich gelesen und das ist von Wes Maciejewski. Und das heißt Let Your Student Cheat on Exams.
Aha, okay.
Im Primus Zeitschrift passiert, steht für Problems, Resources and Issues in Mathematics Undergraduate Studies. Und hat in der Selbstbeschreibung auch sowas stehen wie Primus is a leading journal for exchanging ideas about teaching collegiate mathematics. Publishes lively and engaging articles for readership comprised primarily of practitioners. Also es ist ein Journal, was ich schon quasi gesagt hat, wir wollen ja jetzt Erfahrungsberichte austauschen aus der Praxis. Naja, so um die verschiedenen Ansätze da quasi diskutieren zu können. Und das Ganze ist erschienen, das musste ich vorhin nochmal nachgucken, accepted online und online veröffentlicht am 17. Dezember 2019. Mhm. Wer das nicht mehr einordnen kann, das war vor der Pandemie. Ja, also das ist diese Fragestellung nach Pandemie oder Nicht-Pandemie war da noch kein Problem. Und der Autor kommt von der San Jose State University in Kalifornien. So. Und dass es eben so ein praktisches Journal ist, das merkt man dem Ganzen auch an. Also der Einstieg ist sehr storytellinghaft. Normalerweise hätte ich gesagt, so, ach, das hätte jetzt auch ein Blogartikel sein können, aber andersrum, es ist ja genau das Ziel von diesem Journal, das zu machen. Und zwar saß er in einem hochschuldidaktischen Seminar und hat dort irgendwie einen Vortrag dafür mitbekommen, wie mit großem Aufwand Betrugsversuche verhindert werden sollen. Und der Autor hat dann...
Für mich vollkommen abwegig.
Total abwegig, genau. Würde überhaupt niemand sich überlegen. Und der Autor hat dann wohl die ganze Zeit überlegt, so was soll denn das? Wie wäre es denn einfach, wenn wir einfach alles zulassen?
Ja.
Alle Ressourcen, inklusive Internet und Wolfram Alpha, außer andere Menschen. Ich bringe schon mal vorab, die Frage, wie er andere Menschen rausgehalten hat, wird im Paper nicht beantwortet.
Okay,
also andere Mädchen im Sinne von Social, Menschen im Sinne von Social Media und Chat, ne? Das
ja.
Ist ja das, was jetzt gerade auch so diskutiert wird. Und die, also seine Vermutung war einfach so, also er hatte so einen Jahrgang, da waren die Vornoten nicht so gut und es gab viel Druck und seine Vermutung war so, dass es sehr viel Angst davor gibt, sich zu verrechnen. Mhm. Und dass so die Nutzung von allen möglichen Ressourcen diese Angst nehmen könnte, weil man ja dann auch immer nachgucken kann und auch mit hier Wolfram Alpha und sämtlichen Tools quasi
ja.
Das Ganze checken kann.
Ja.
Er hat sich auch mal umgeschaut, was für andere Prüfungsformate man machen kann, fand das Modell von einer zweistufigen Prüfung auch gut. Da gab es so den Ansatz, die Studierenden haben ersten Teil der Klausur, da lösen sie die Aufgaben alleine. Und danach kommen sie in der Gruppe zusammen und dann weiß ich aber nicht mehr, ob man dann, also wahrscheinlich gibt es beide Varianten, dass man dann neue Aufgaben in die Gruppe gibt zum Diskutieren oder die man vorher gelöst hat, dann nochmal diskutiert. Und die Note ist eine Kombination aus beiden Teilen.
Mhm.
Das hat er quasi als Grundlage mal mit erwähnt, kommt dann auch später nochmal im Paper zum Tragen. Und er hat sich dann auch nochmal drüber ausgelassen, so was denn überhaupt dieser Unterschied ausmacht, weil in den Prüfungsformaten ist Technik immer irgendwie ausgeschlossen und das ist irgendwie inkonsistent, weil es zum Lernen ist es erlaubt, prinzipiell, zur Prüfung aber nicht. Das heißt, während des ganzen Lernprozesses lernt man schon oder überlegt man schon, wie man das Ganze denn ohne die jeweiligen Tools hinbekommt.
Ja.
Und damit wird aber auch die Bedeutung der technischen Maßnahmen in der Mathematik nicht deutlich. Wenn ich quasi immer davon ausgehe, in der Prüfung muss es sowieso ohne können.
Mhm.
Ja, und dann solche Tools wie Wolfram Alpha und sowas halt oder Mathematica nicht so also super hilfreich wahrgenommen werden. Das Problem, dass die Technik ungleich verteilt ist, das verschwindet immer weiter. Also die Tools, die da eingesetzt werden, die verbrauchen keine große Rechenkraft. Und er hat sich auch überlegt, so wenn man einfach alles erlaubt, dann wäre der Aufwand zur Umsetzung nicht so kompliziert. Na, also ja, wenn man jetzt klar. So den Mathematikerkolleginnen und Kollegen sagen würde, okay, wir wollen jetzt keine Klausur mehr machen, sondern wir wollen so ein zweistufiges Verfahren machen, dann ist das ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich aber sage, ich mache eigentlich ein Examen wie vorher, aber ich lasse sie einfach alles nutzen, dann ist diese Umsetzungshürde gar nicht so groß. Und er meinte, damit könnte man jetzt so Dozierende, die jetzt so nicht so super progressiv sind, auch leichter dazu überreden, mal so eine Innovation zu testen.
Ja.
Fand ich auch einen guten Gedanken. Vorteile für die Studierenden ist, sie haben halt keine Angst vor Rechenfehlern. Sie können recherchieren, wenn sie ahnungslos sind. Ne, haben irgendwie Sicherheit. Und es ist vor allem mehr Raum für konzeptuelle Fragen und weniger so für diese Standardfragen. Muss da aufgebracht werden.
Ja.
Und das hat der angewendet in der Lehrveranstaltung Ordinary Differential Equations, ODI, also so.
Differentialgleichungen. Ja.
Wahrscheinlich erste Ordnung oder sowas. Irgendwas, das ja. Ordinary muss ja auch noch was zu tun haben.
Gibt es tatsächlich gewöhnliche Differentialgleichungen? Oder
genau, ja.
Das Gleiche.
Genau. Und die Studierenden kamen aus den Ingenieursdisziplinen und noch so ein paar andere. Er hatte 89 Teilnehmende. Die Anwesenheit lag bei üblichen 60%. Er meint, damit ist es jetzt weder besser noch schlechter als irgendwelche anderen Veranstaltungen. Und die haben ohnehin schon Folgendes gemacht. Die haben wöchentlich einen Online-Test gemacht. Die gingen zu 20% in die Note rein. Dann hatten sie einen Midterm-Test, also einen Test in der Mitte von einem, vom Semester. Und der ging auch zu 20% ein. Und die Abschlussklausur hatte 40%. Ach nein, es gab zwei Midterm-Tests. Ich war jetzt auch gerade durcheinander. Moment, das hat noch nicht 100 ergeben. Also es gab zwei Zwischentests und einen Abschlusstest für 40%. Und es gab schon die Regelung, das fand ich auch sehr cool, weiß ich gar nicht, ob man sowas im deutschen Prüfungsrecht abbilden kann, wenn die Abschlussklausur besser war als die Zwischenprüfung, dann wurde die Abschlussklausur mit 60% gewichtet, um einfach die Motivation für diese Abschlussklausur noch zu erhöhen. Wenn du jetzt schon...
Ja, weiß nicht. Ich weiß, das ist ich glaube, das ist auch wieder von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber allein mehrere benotete Teile zu haben, ist teilweise schon.
Ja, ja, genau. Deswegen dachte ich auch so, wenn du dann noch das reinschreibst, dann ich glaube, dann sind die Prüfungsämter, die sagen dann, nee, haben wir noch nie gemacht, könnte ja jeder kommen. Das geht dann, glaube ich, weg. Aber ich fand's ganz gut so, ne? Wenn du schlechte Vornoten hast, dann gibst dir zum Abschlusstest gar nicht mehr so viel Mühe, aber so hat's dann doch nochmal einen ganz anderen Effekt.
Ja, ne, das gab's bei uns so ähnlich, glaube ich, auch. Ich glaube, wir hatten bei einigen Prüfungen die Möglichkeit, sie nochmal zu wiederholen, zum Verbessern, aber es wurde halt immer nur der beste Versuch gewertet und sowas. Also.
Nee, hatten wir gar nicht. Also wir hätten Freischüsse, hättest du, glaube ich, wiederholen können.
Aber ja, das gab's auch, ja genau, es gab's beides. Es gab, ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass es
bei uns auch gab. Da hast du aber auch nochmal Mathe gelernt. Also ich weiß, bei einer Prüfung, die fand ich nicht so gut, da hatte ich nochmal überlegt, die wieder zu wiederholen und da war irgendwie beim Durchrechnen war das so 1/42 der Diplomnote oder sowas, wo ich dann gesagt habe, nee, Leute, nein. Gut. Also er hat dann in zwei aufeinanderfolgenden Tests hat er halt das Schummeln erlaubt. Im ersten Test hat er einen Cheat-Sheet zugelassen, also ein Blatt, wo man sich alles möglichst draufschreiben konnte.
Ja, ist auch ganz gängig.
Genau, das hatten wir auch. Witzig ist, ich habe hier Cheers Sheet stehen, da war bestimmt die Autokorrektur beim Reintippen. ja, und Test 2 war dann so alles außer Menschen. Und da muss ich sagen, das macht, glaube ich, auch die Technik dann nochmal den Game Changer, also ohne beim das im deutschsprachigen Raum wird es, glaube ich, als Kofferklausur bezeichnet, ne? Also wenn du wirklich alles mitbringen kannst, das haben wir Mathe auch gehabt, ja. Durften wir auch alles nehmen außer Technik. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns also neben Tafelwerken, sondern dass der Art auch sowas wie Multiplikationstabellen und sowas ausgedruckt haben. Weil ja mal schnell, wenn du was multiplizieren musst und das nicht, also es gab ja auch keinen Taschenrechner, keinen Techniker, hieß auch kein Taschenrechner.
Ja.
Ja. Aber das war gut. War auch anstrengend, aber das soll ja Mathe auch sein. Also, nee, soll Mathe nicht sein, aber du sollst ja ein Erfolgserlebnis haben. Die Klausuren gestellt hatte, die hatte immer Also die hat immer dafür gesorgt, dass was Gerades rauskam. Das war auch immer gleich so ein ganz guter Hinweis. Ja, und er hat dann aber auch in dem Moment auch schon reflektiert, dass wenn er das so macht und den Leuten quasi während der Prüfung nochmal die Chance gibt, was zu recherchieren, dann hat er ja ein ganz anderes Lehrverständnis, weil wenn du sonst deine Abschlussklausur machst, dann sollst du ja eigentlich zeigen, was du gelernt hast. Und wenn du das aber zulässt, dann kannst du quasi während der Klausur noch zeigen oder noch was Neues dazulernen. Ja, also dann.
Ja, wobei das natürlich vom Zeitumfang her jetzt nicht so riesig ist.
Ja, natürlich, aber so zum, also hat er ein Beispiel reingebracht, so von, wo es einfach um ein mathematisches Konzept ging, was du richtig verstanden haben musst, um die Aufgabe zu lösen. Mhm. Und das kannst du ja dann doch vielleicht nochmal nachprüfen, nochmal lesen, wie das genau jetzt definiert ist und so, und ja. Und da meint er so, das mögen andere Lehrende anders sehen, aber er findet es auch sehr gut, wenn in der Klausur noch was dazugelernt wird. Gut.
Nee, ist auch von mir kein Einwand, dass das schlimm wäre.
Nee. Genau. Ja, die Zeit ist also begrenzt.
Ob man es jetzt deshalb gleich ein anderes Lehrverständnis.
Ja, also man sollte es nicht im Curriculum quasi mit einrechnen. Ja, das war die Stelle, wo ich wollte, dass ihr was dazulernt. Das glaube ich auch nicht so gut für Klausuren. Das Ganze hat er ausgewertet und hat erstmal rausgefunden, also der Test 2, mit dem alles, von dem alles erlaubt war, ist etwas schlechter ausgefallen als der Test 1 mit dem Cheat Sheet. Mhm. Aber nicht statistisch signifikant. So. Das heißt, in seinen Schlussfolgerungen, dass dieses Open Resource Exam, wie er es genannt hat, nicht zwingend zu einer Noteninflation führt. Ne? Also man könnte jetzt auch sagen, okay, dann ist ja alles viel leichter und die Leute kriegen die Noten geschenkt, so ist es nicht.
Ja.
So, und dann hat er was eingesetzt, das heißt Spearman Rank Correlation Coefficient. Mhm. Und der vergleicht das Abschneiden von den Klausuren, von den Studierenden. Das klingt auch nicht so dolle schlimm. Also wahrscheinlich ist es einfach nur, du rechnest die erste Note minus die zweite und guckst, ob dieser Unterschied groß ist oder nicht so groß.
Ja, das ist ein Index zum Prüfen von Korrelation und sowas.
Genau, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, hat zwar, also es ist eher sowas, wo ich dann sage, schön, dass er Spearman Rank Correlation Koeffizient ist und hoffentlich ist es nicht wirklich nur das, was ich erklärt habe, denn da noch einen Namen dran zu heften, ist vielleicht ein bisschen drüber. Genau, und er hat aber halt dadurch rausgefunden, dass viele Studierenden, die in Test 1 gut waren, waren in Test 2 schlecht und umgekehrt. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass gute Leute generell gut waren und schlechte umgekehrt, sondern es ist ein bisschen gekippt. Mögliche Erklärungen. Die einen haben davon profitiert, dass man sich selber überprüfen konnte. Und bei den anderen hat die Suche nach den also nach weiteren Materialien, weiteren Antworten Zeit verschwendet.
Mhm, so denkbar.
Ja, es ist halt eine Lehrveranstaltung, kann man nur Vermutungen dann auf. Dann, so. Und das Fazit, dass im Schnitt waren die Ergebnisse etwa gleich, aber halt die davon profitiert haben, waren andere. Dann hat er einen Online-Fragebogen verschickt, auf den haben etwa, haben 33,7% der Leute geantwortet. Das ist ein okayer Schnitt für so einen Online-Fragebogen. Ja. Und alle Studis haben gesagt, dass sie irgendwie mal nachgeschaut haben. Drei von denen, also es waren 30 Antworten in der Totale. Drei von den 30 haben gesagt, sie haben sogar für jede Aufgabe nachgeschaut. Sechs haben gesagt, sie haben sie sehr gebraucht, ne? Also so mit der Frage, so wie sehr habt ihr denn diese Ressourcen gebraucht, die anderen? Drei haben gesagt, ja, eigentlich haben wir sie gar nicht gebraucht. Ich hoffe, das sind nicht die gewesen, die für alle Aufgaben nachgeguckt haben. Dann haben sie ihre Zeit falsch eingesetzt. Und der Rest so ein wenig, ne? Also das hing halt von den Ressourcen ab. Das heißt, er hat damit draus geschlussfolgert, dass es jetzt nicht unbedingt eine extensive Nutzung von den Online- und Offline-Materialien gab, sonst nur unterstützt hatte. Das war ja auch so, wie er sich's gedacht hatte. Er hat auch gefragt, wie sich das Lernen oder die Vorbereitung geändert hat auf die Prüfung. Und dort wurde gesagt, dass es mehr Fokus auf Konzepte als auf die Rechnungen gelegt wurde. Ne? Also es wurde weniger das Rechnen eingeübt, sondern mehr auf die Konzepte geschaut. Es wurde weniger auswendig gelernt, sondern mehr Problemlösetechniken geübt. Und eine Person, spannend.
Bitte? Ja. Das ist spannend.
Ja. Und eine Person meinte, er oder sie hätte oberflächlicher gelernt. Klang auch so, als hätte sie es nicht gut gefunden im Abschluss, aber
ja,
dass sie so dazu verleitet hat, naja, ich kann es ja nachgucken. Aber eine von 30 hat es gesagt oder zugegeben. Weiß man ja auch, dass das bei den anderen hätte auch der Fall sein können und die es nur einfach nicht gesagt haben.
Das ist natürlich das Problem der Selbstauskunft und so weiter. Man weiß ja dann auch nie, ob das so erwünschte Antworten sind, aber eigentlich so diese Abkehr von, ich lerne jetzt irgendwelche Algorithmen auswendig, damit ich so eine Rechnung nachvollziehen kann, die ich in der Praxis selber nie wieder machen muss zum Beispiel, oder die ist auswendig gelernt, das ist ja eigentlich das, was man will.
Ja, ja. Ja.
Ja,
gleich haben wir es. Also kurz davor, das richtig gut ist.
Okay.
Ja, genau. Und er hat auch gefragt, wie sich jetzt so das während der Klausur angefühlt hat. Da haben sie gesagt, dass sie also weniger Flüchtigkeitsfehler gemacht oder befürchtet haben. Man konnte besser zeigen, dass man es verstanden hat.
Mhm.
Und es wurde aber zum Teil auch mehr Zeit für die Arbeit mit den Materialien benötigt. Und insgesamt war so das Fazit, man musste weniger Formeln auswendig lernen. Es ging eher um den Lösungsprozess. Huiuiui.
Mhm.
Viele hatten Angst davor, dass der Test schwerer sein würde. Was ja nicht ganz unbegründet ist. Ne? Also ich sag mal, die Prüfungen, mit, wo wir Sachen mitnehmen durften, die waren auf alle Fälle nicht durch auswendig lernen zu lösen.
Mhm.
Muss man halt der Typ dafür sein. Also ich muss sagen, ich war eher so der faule Auswendiglerner. Also im Sinne von, ich war zu faul, um auswendig zu lernen. Deswegen habe ich lieber Sachen verstanden und gekonnt. aber ja, andersrum sind halt auswendig gelernte Sachen sind halt eine sichere Bank. Ne? Die nimmst du auf alle Fälle mit.
Klar.
Sie haben festgestellt, dass die Materialien gut organisiert werden mussten dafür und es gab sowohl Feedback, dass Teilnehmer vorher angespannt waren und während der Prüfung sich aber total gut gefühlt haben, als auch umgekehrt. Die locker waren, dann während der Prüfung nervös geworden sind.
Mhm.
Und im Fazit haben 20 von 30 Leuten gesagt, sie würden es wieder machen wollen und 10 von 30 haben gesagt, würden es nicht machen wollen.
Mhm.
Gut. Nebenergebnis, was er bei sich selber beobachtet hat, dass er tiefergehende Fragen gestellt hat, also eher konzeptionell, weniger Standardfragen. Und er fand, dass es der Lebenswirklichkeit in dem Fach näher kommt. Und ich habe das mir als Zitat aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er es quasi schon zitiert hatte von mir anders. Es ist so ein Ding, was irgendwie auch logisch ist. So, wenn man eine Lösung einfach googeln kann, dann lohnt es sich nicht, danach zu fragen. Ja, mhm. Und das stimmt auch schon. Also allgemein war das Ergebnis gut eingeschätzt worden. Einige wenige Studentinnen haben gesagt, der Test wird schwieriger und das Zeitmanagement ist wichtiger. Und er hat dann quasi Konsequenz auch draus gezogen, dass die Hilfsmittel auch schon beim Üben komplett erlaubt werden müssen. Uns klar sein muss, dass es auch zur Prüfung dann zugelassen ist. Mhm. Er hatte jetzt die Prüfungskohorte, die halt zur Hälfte so ein Cheat-Sheet plus hatte und dann am Ende die kompletten Materialien. Und wenn man das jetzt wirklich durchziehen möchte, dann muss man denen halt das von Anfang an sagen. Ihr dürft dann auch alles mitnehmen, also organisiert euren Scheiß richtig gut. Sollte man damit machen.
Ja.
Und dann hat er noch eine kleine Story gehabt, die währenddessen passiert ist. Er hat einen neuen Kurs für Erstsemester mit aufgebaut. Das war so Mathe 1, mathematisches Grundverständnis in die Richtung. Und dort hat er das klang so richtig so wie, da konnte ich das richtig alles gut einbringen. Ne? Es ist wirklich sehr schön und engagiert geschrieben. Dort war von Anfang an klar, dass mindestens die Hälfte der Zeit in Kleingruppen gearbeitet werden soll, viel miteinander argumentiert werden soll. Mhm. Und diese Open Resource Exams waren gleich mit vorgesehen und dazu noch zweistufig. Also nach dieser Open-Resource-Prüfung das Ganze in der Dreiergruppe nochmal, also nicht das Ganze, wahrscheinlich mit anderen Aufgaben in der Dreiergruppe diskutiert. Dann war sein persönlicher Eindruck, dass auch von Anfang an die Materialien effizienter genutzt wurden waren. Und meinte aber auch so, dass jetzt miteinander zu vergleichen macht jetzt keinen großen Sinn, weil es einfach ein ganz anderes Thema ist, die Leute zu einer anderen Zeit sind. Also den Zahlen nach hätte man es machen können, aber es ist ganz anders gelagert und das jetzt zu vergleichen macht keinen Sinn.
Klar.
Ja. Außerdem konnten die Studierenden da keine Besonderheiten einschätzen. Also im Sinne von, hat euch das jetzt geholfen, dass ihr alles nutzen könnten, weil die durften ja immer alles nutzen.
Mhm.
Ja, das war vielleicht eine Kurskulturfrage, die ganz anders war.
Ja. Ja. Na, spannend.
Genau, so. Und das war auch so sein Fazit, dass er so da weitere Studien und das, er hat auch nochmal reingeschrieben, dass es ja nur anekdotische Evidenz ist hier von seinem einen kleinen Fall. Und dass man da auch mehr Routine braucht. Auch in den Stellen der Aufgabe wird man ja als Lehrende auch besser. Und hat das aber da niedergeschrieben und wie gesagt mit Bezug darauf, wofür dieses Journal da ist, auch genau an der richtigen Stelle, wie ich finde. Das passt so rein in diesen Begriff, ich habe mir auch nochmal notiert, in diesen Scholarship of Teaching and Learning. Ne?
Genau, wollte ich gerade darauf hinaus, also der Wert für mich genau in diesem Sottel ist halt gar nicht unbedingt, also es ist natürlich schön, wenn du verallgemeinerbare Ergebnisse auch rausbekommst, aber eigentlich finde ich es viel schöner, dass du da siehst, okay, andere Lehre machen da mal auch was, ist ja gar nicht so schlimm, könnte ich ja vielleicht doch mal machen. Das finde ich daran viel wertvoller als den Gedanken, okay, ich muss jetzt auch wirklich ein verallgemeinerbares Ergebnis dabei rauskommen.
Ja, also ich fand es auch schön, das so zu lesen. Wie gesagt, als Standardbeispiel für dieses Sottel hat der Olli gerade gesagt, SOTL, Scholarship of Teaching Learning, also ja. Lehrende, die sich quasi selber erforschen, also in ihrer Lehre, ja. welche Methoden sie anwenden, was rauskommt. Und ja, zwar unabhängig vom Fach.
Forschendes Lehren ist der deutsche Begriff dafür häufig.
Wenn was?
Forschendes Lehren.
Aha. Ja, klingt sinnvoll. Ja.
Ob sinnvoll, weiß ich nicht, aber das ist der Begriff, den ich dafür noch kenne.
Ja. Ja, genau. Also, dass man da halt über die einzelnen Fälle mehr rauskriegt. Ja. Wie gesagt, was bis zum Ende hin unklar ist, wie er dafür gesorgt hat, dass er nicht über WhatsApp und sämtliche andere Sachen sich die Aufgaben wie lösungsweise geteilt haben. Aber, naja. Vielleicht hat er es auch offen gelassen. Andersrum sind sie offenbar ja auch nicht besser geworden. Im Schnitt mit den
Noten. Ja, ist ja immer noch die Frage. Also angenommen, müsste man jetzt hypothetisieren. Also angenommen, da tun sich jetzt 5 Studis zusammen und sagen, hey, wir machen jetzt nebenbei WhatsApp auf und dann können wir uns ja austauschen. Weiß ja nicht, ob die Sachen besser dadurch werden. Also ist wahrscheinlich, aber man weiß es ja nicht. Ist ja auch so ein bisschen Pokern.
Ja, das ist, glaube ich, so wie wenn du halt voneinander abschreibst. Ne? Das hat halt immer so ein Restrisiko.
Ja.
Und du musst halt dann auch, es muss gerade passen und der andere muss dann auch gut sein. Du musst dem anderen auch vertrauen, dass es richtig macht.
Ja. Ja, ist halt dann auch ein organisatorischer Aufwand. Ne? Also brauchst du ja vielleicht ein Zeitfenster, wo du dich absprichst, okay, dann gucken wir unten mal genau drauf und sprechen uns ab. Und wenn du diesen Ping-Effekt hast, irgendwie ständig schreibt einer
ja, das. Ja, genau, ab, ne, dann kannst du ja auch nicht mehr nichts.
Also, ja, also eigentlich kann man es auch zulassen, glaube ich.
Ich weiß auch nicht, das wäre auch nochmal spannend, sich jetzt zu überlegen, wir haben jetzt die Leute Angst bei Studenten, die schummeln, die so im ersten Semester sind. Weil auf der einen Seite wird gejammert, dass sie sich ja gar nicht richtig kennenlernen können, auf der anderen Seite traut man denen zu, dass sie so miteinander arbeiten und sich da gegenseitig vertrauen. Ja. Naja, auf alle Fälle finde ich den Ansatz so mit dem Restrisiko, dass sie sich doch über WhatsApp schreiben, sehr viel angenehmer.
Ja.
Und wie gesagt, auch in den Fragestellungen besser. Als wenn man halt schaut, dass die Leute auf gar keinen Fall vor und zurück springen können.
Das genau.
Naja.
Gut. Wollen wir in die Fundgruppe gucken? Schieß mal los.
Genau. Entdeckt haben wir schon vor einer Weile und uns mal angeguckt. Graphrephonic.com heißt es, über das man, ich sag mal so, wie heißt das denn, Beziehungsnetze von Podcast sich anschauen kann. Wir packen mal das von unserem Podcast rein und man sieht letztendlich so nach Motto Menschen, die Bildung alt entfernen hörten auch.
Genau.
Sind viele alte Bekannte dabei, aber wir haben beim Nachlesen rausgefunden, dass die wahrscheinlich nur auf die iTunes-Statistik beruht. Also hallo David Lohner, wir sehen jetzt genau, was du noch so hörst.
Wir wissen, was du letzten Sommer gehört hast.
Ja. Okay. Also ich fand's ganz interessant. Man kann natürlich jeden beliebigen Podcast da reinschmeißen, mal gucken, wer so die, zumindest unter den Apple-Userinnen, so an ähnlichen Podcasts oder an ähnlichen Interessen, ähnlichem Mindset da quasi gehört wird.
Ja, aber ja, optisch ganz nett aufbereitet.
Ja, also es hat mich schon mal so 10 bis 20 Minuten ganz gut interessiert. Gut. Dann habe ich eine Webseite, ich weiß aber gar nicht mehr, ich würde jetzt wieder auf Nele tippen, weil das eigentlich fast immer ein guter Tipp ist, wie ich gefunden hatte. Und zwar gibt's die Seite This X Does Not Exist, Exist. Und dort ist mal alles zusammengesammelt, was so, es gibt ja so Webseiten, die sind This Person Does Not Exist, wo über KI so Porträts generiert werden. Mhm. Oder Katzen. Oder ja. Wohnungen.
Genau, faszinierend war ich tatsächlich bei den Wohnungen irgendwie aus irgendeinem Grund.
Ja.
Also bei Gesichtern kann ich mir halt noch vorstellen, irgendwie selber, wie man das macht. Also Gesichtszüge und Fotos und so. Aber bei ganzen Wohnungen mit Einrichtungen und Schnickschnack und Deko fand ich
ja, schon. Ja, und die sehen auch so wirklich so aus wie im Foto, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ja, genau, du sagst, okay, du hast genau, hier so eine Grundraumform und dann renderst, packst da halt random Möbel rein und mhm, renderst das rum. Also da ist es auch eine der Sachen, wo ich am ehesten noch denke, dass gefaked ist und das wirklich tatsächliche Fotos sind. Ja, und dann sind aber auch schöne Sachen dabei hier, so wo dann zufällig Text zusammengeschmissen sind. This Startup does not exist, this CV does not exist. Und this URL does not exist, ist auch sehr schön. Ja.
Genau, fand ich auch sehr witzig. Dann habe ich ein Fundstück. Und zwar habe ich das vorhin erst gefunden, als ich dir was anderes schrieb. Dann habe ich ein Emoji reingesetzt. Und ich benutze natürlich die Emojipedia, die wir schon mal hatten, um irgendwie die rauszusuchen. Mhm. Weil ich natürlich mir keine Tastenkombination merken kann und sowas. Und habe dann da festgestellt, es gibt ja nicht nur eine Sammlung von Emojis, die man sich da angucken kann, irgendwie reinkopieren kann, sondern es gibt auch Neuigkeiten zu Emojis. Und unter anderem fand ich das sehr lustig. Erstmal so die Überschrift, die fand ich so bildmäßig, so lustig, so ist der lachend weinende Emoji irgendwie in Gefahr? Was wissen wir darüber? Mhm. So, und dann ist das so ein echt unterhaltsamer Artikel und es gibt tatsächlich offensichtlich Statistiken, wie oft Emojis auf welchen Betriebssystemen und in welchen Varianten genutzt werden. Und das fand ich so lustig. Aber da gibt es eben so eine Häufigkeit, also wie so der Anstieg dieses lachenden, weinenden, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so, also zwei Tränen in den jeweils in einem Auge, Smiley, so der Anstieg und dann im Vergleich dazu die Popularität des der so ähnlich aussieht, aber zur Seite gekippt ist, diesen Rolling on the Floor Laughing Smiley, und fand ich sehr unterhaltsam, einfach, dass darüber Leute Statistiken führen und Top Tens und dann daraus versuchen abzuleiten, ob der jetzt noch trendy ist oder nicht. Das fand ich echt gut. Achso, und wir sind gesagt, ich benutze diesen Smiley natürlich. Ich habe ihn ja vorhin benutzt und ich bin jetzt wohl ein alter Boomer, wie ich gelernt habe. Auf TikTok gab es wohl eine Diskussion und da wurde es wohl ausgelöst vor kurzem so die Aussage, naja, wer den noch benutzt, der muss doch über 35 sein.
Und was nimmt man stattdessen?
Ja, das ist tatsächlich wohl noch offen.
Ah, das müssen einem die Jugendlichen dann wieder erklären. Na, ich weiß nur, dass so regelmäßig ja so neue Emojis quasi rauskommen und die dann auch so zum Teil mit gefeiert werden oder hier sowas wie, also als, weiß gar nicht, ob es jetzt schon umgesetzt ist oder nur angekündigt, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder an Krücken gehen und sowas. Mhm. Verschiedene Beeinträchtigungen oder mit Blindenstock und sowas, das so ein Repräsentationsding. Ja, ich glaube, das ist popkulturell echt spannend. Gibt bestimmt auch viele
Dissertationen. Ja, das fand ich halt nur sehr lustig mit diesen Statistiken noch dazu. Weil ist für die Fundgrube.
Ja, irgendwas muss ja diese Datensammelwut von Google und Co. ja auch was nützlich sein. Also was, sie wenigstens mal sagen, wer wie viele, welche Emojis verwendet. Ja, cool. Ich hatte was, ich hab ein paar Sachen auch vergessen, ne? Das wegen Todoist vorhin, ne? Ich habe mir ein paar Sachen nach Todoist geschickt und habe vergessen, dass ich jetzt auch Sachen dort mitspeichere. Jedeschule.de ist eine Seite, die Statistiken über Schulen und Schulsysteme hat. Das heißt, wenn man mal für ein Paper oder für eine Statistik oder für irgendwas, wo man mal nachgucken muss, wissen muss, wie viele Schulen in Schleswig-Holstein sind, die Antwort ist 803. dann kann man das da quasi nachgucken. Und zum Teil sind halt auch solche Sachen vermerkt, wie die Verteilung von angebotenen Schulaktivitäten, sowas Sport, Musik, Tanz und solchen Geschichten. Oder auch, welche Partnerschaften bestehen zwischen Schulen und zum Beispiel gemeinnützigen Akteuren oder öffentlicher Infrastruktur oder sowas. Zum Teil nach Bundesland aufgeschlüsselt. Das ist schon ganz cool. Also ich habe noch nicht so richtig eine Idee, wo man also das jetzt gezielt nutzen kann, aber ich glaube, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sowas schreiben muss, wie die Schularten in Schleswig-Holstein sind total vielfältig und braucht eine Zahl. Und dann finde ich es wichtig, dass ich dann in diesem Blog in die Shownotes gucken kann, damit ich es wieder raussuchen kann.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin gerade tatsächlich zum Schulprofil mal gegangen. Offensichtlich gibt es auch Schulprofile, die man sich angucken kann, aber noch von keiner Schule, die ich kenne.
Da ist noch nichts drin. Ja, ich glaube, das ist so je nachdem, wie man es reinkriegt. Aber es ist eine schöne.
Ja, klar, klar.
Weiß gar nicht, Open Data Initiative. Ja, klar, wollte gerade sagen, das, da hätte ich jetzt die Open Knowledge Foundation hinter vermutet und sie war es auch.
Ja.
Ja.
Ja, coole Sache.
Ja. Und dann noch ein Tool, was ich seit auch nicht mal einer Woche installiert habe, glaube ich. Mhm. Und zwar ist das Obsidian MD. MD steht für Markdown. Und es ist ein,
Markdown kenne ich.
Genau, Markdown. Markdown ist eine Auszeichnungssprache. Wer Markdown nicht kennt, kennt vielleicht HTML. Da weiß man, da muss man, um fetten Text zu schreiben, Ecke, Klammer auf, B, Ecke, Klammer zu, dann das Wort und dann Ecke, Klammer zu, auf, Schrägstrich, B, Ecke, Klammer zu. So. Und Markdown macht das ein bisschen einfacher. Da muss man nämlich einfach nur, ich glaube, ein Sternchen machen. Oder muss man zwei Sternchen machen. Das kriegt man mit. Genau, man kann damit schön schnell formatierten Text schreiben, schön ableckungsfrei und auch als offenes Format in sehr vielen Tools abbildbar. Und David Lohner hatte das auf Twitter erwähnt und hatte nämlich eine, ich glaube eine Coffee Lecture hieß das, dazu gemacht, ein Video, wo er erklärt, wie das geht, wie das aussieht und wie er Notizen macht. Mhm. Und daraufhin habe ich mir das mal angeguckt und habe es auch gleich verwendet, um die Eingabe, die wir gleich im nächsten Blog besprechen, zu schreiben. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut.
Mhm. Weil ich habe mir das auch mal angucken.
Genau, ich habe jetzt einfach so ein, also man legt quasi so einen Standard-Speicherort für seine Notizen an. Das habe ich einfach mal in die Dropbox bei mir gepackt, damit ich das auch von woanders aus aufrufen kann. Und dann kann man das da schreiben und hat noch so ein paar nette Gimmicks, wie dass man Text reinsetzen kann und dann Sachen auch über Text wiederfinden kann. Oder so eine Art kleine Wiki-Funktion gibt's. Also man kann auch zwischen den Dokumenten Links setzen. Dann kann man da hin und her springen und das kriegt man auch als Graph angezeigt. Also ist eine echt schöne Geschichte und ich glaube, ich könnte mit mir vorstellen, mit all meinen Notizen dahin zu ziehen. Ich meine, muss man immer gucken, wie das sich so nach und nach quasi ergeben. Mhm. Aber ist cool. Es gibt noch keine App dazu für mobile Geräte, aber es ist halt Markdown. Ne? Also da kommen Dokumente mit MD da hinten raus und dann kann man mit jedem Texteditor aufmachen und oder mit jedem anderen Markdown-Editor auch aufmachen. Das heißt, ich könnte mir auch jetzt sonst eine andere App, David hatte da auch schon was vorgeschlagen, ich habe es vergessen, ich packe das noch dazu, nehmen und damit darin weiterschreiben. Also es ist auf alle Fälle egal, was mit Obsidian passiert. Die Dokumente liefen weiter. Das ist anders als bei Evernote, wo die einfach mal das Geschäftsmodell wechseln. So.
Ja.
Von daher fand ich gut. Bin ein bisschen Fan gerade. Mal gucken, ob sich das erhärtet.
Ich werde es mir auch mal angucken.
Ja. Fundgrube wieder zu.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Politikthema.
Genau.
Soll ich mal versuchen, das zu umreißen?
Ja, ist ein bisschen Freestyle.
Gleich ein bisschen schnippisch. Also, es begab sich, dass vor knapp 4 Jahren eine neue Regierung gewählt wurde.
So weit.
und die sich in den Koalitionsvertrag, also die zwei Parteien, die da drin sind, sich in den Koalitionsvertrag, oder drei sind es ja, den Koalitionsvertrag geschrieben haben, wir erstellen eine OER-Strategie. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, 4 Jahre sind ja, also vor knapp 4 Jahren waren die Wahlen und sind ja bald wieder Wahlen. Und wenn man guckt, es gibt noch keine OER-Strategie. Und da muss doch irgendeinem schlauen Fuchs aufgefallen sein, du, wir haben unsere Hausaufgaben noch gar nicht gemacht. Das ist ja doof. Lass uns die mal anderen geben, damit die uns die Hausaufgaben machen.
Ja, im Zweifel.
Das ist jetzt ganz, ganz böse.
Man muss jetzt dazu sagen, im Zweifel war es einfach, also demjenigen, der es aufgefallen ist, es war spätestens aufgefallen, als die FDP diese Eingabe gemacht hat. Diese Anfrage gestellt hat. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass Bündnisfreie Bildung damals drüber gesprochen hat. Ich weiß aber nicht, ob ich glaube, es gab, glaube ich, ein Gespräch vorher mit diesen FDP-Menschen, bevor diese Eingabe gemacht, also die Anfrage gemacht wurde. Also spätestens da wurden sie dran erinnert.
Ja, es ist natürlich auch mal eine ganz böse Interpretation gewesen. Es kann ja einfach sein, pass auf, wir haben noch keine Zeit gehabt und die Strategie ist ja auch für die nächste Regierung gedacht und nicht nur für uns, also können wir die auch problemlos am Ende der Legislatur.
Ja, und Corona und keine Zeit.
Ja. Na, jedenfalls haben mehrere Leute, darunter auch du und ich, Post bekommen, ob wir nicht Lust haben, dabei zu helfen, diese OER-Strategie ein bisschen mit Leben zu füllen.
Ja, digitale Post muss man jetzt sagen, ne? Also
das können die schon. Das kam schon. Ja. Genau. Und offensichtlich gibt es drei Bereiche, die, es ist jetzt nicht, die fangen nicht bei Null an, muss man ja auch sagen, es ist im Vorfeld schon offensichtlich irgendwas gelaufen. Und zwar sind wohl drei große Bereiche identifiziert worden, die da irgendwie für OER eine Rolle spielen und die heißen Gesellschaft, Mensch und Technik. Und zu jedem der Bereiche gibt es halt verschiedene Thesen, weiß ich leider nicht, wo die herkommen, und dann eben ein paar Fragen. Und wir sind gebeten worden, auf unterschiedliche Bereiche die Fragen zu beantworten. Das war soweit richtig, oder?
Ja. Ja. Naja, wir sollten Stellung dazu nehmen. Ja, Kernpositionen aufschreiben und Stellungnahme verfassen.
Genau. Ja. Du hattest den Bereich Mensch, ich hatte den Bereich Technik. Mhm. Und also auf jeden Fall, ich werde mein Krams auch veröffentlichen. Ich habe ihn vorhin weggeschickt. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich morgen irgendwie einen Blogbeitrag, dann kommt das vielleicht parallel irgendwie zum Podcast mit raus. Könnt ihr dann auch gerne mal reingucken. Wie gesagt, also einer ist, wie gesagt, das war jetzt meine böse Interpretation, aber das andere, was mich so ein bisschen stutzig, traurig gemacht hat, waren jetzt gar nicht unbedingt die Fragen, die habe ich halt beantwortet, so gut es ging. Einiges konnte ich jetzt auch gar nicht so beantworten, weil ich ja nicht der Experte bin. Aber aus diesen Thesen, die da vorher drin waren, konnte man, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass die Leute von OER jetzt nicht so wirklich oder sich zumindest nicht tief damit beschäftigt haben. Also Beispiel bei mir kam halt so, da ging es halt viel so um Speichern und Verteilen von Inhalten, also so Richtung Repositorium oder, also die Frage war tatsächlich konkret, brauchen wir ein Repositorium, brauchen wir einzelne Länderinstanzen oder brauchen wir was in der Mitte? So ungefähr. Ein Referatorium. Und davor kann man lesen, okay, aber darüber hinaus, dass es jetzt eigentlich nicht so um die Inhalte an, also es geht, also OER hat ja eigentlich einen größeren Gedanken, es soll ja eine Öffnung von Lehren und Lernen stattfinden. Ne, dass man eben auch kollaborativer zusammenarbeitet, eben auf Grundlage von diesen Materialien. Und dass man sich auch ohne eine Institution, vielleicht ohne eine Schule oder eine Hochschule eben an OER bedienen kann und daraus was lernen kann. Ne, dass man sich dazu, und diese Perspektive fehlte da, glaube ich, komplett einfach. Zumindest habe ich nicht den Eindruck,
dass es die gab. Vielleicht ist das ein bisschen auch so die Unterscheidung. Du warst ja im Themenbereich Technik, ich war im Themenbereich Mensch. Mhm. Und bei mir kam mir oft die Vorstellung, dass das jetzt, dass ich meine Argumentation vermischt hatte. Na, es gab ja auch noch Gesellschaft, also gerade gesellschaftliche Diskussionen machen sich da ja auch schnell auf, ne? So, und dann hat man das Gefühl so, oh, ich würde jetzt aber noch gerne dazu noch was sagen. So. Und das ist,
genau, das
ist aber gar nicht abgefragt. So.
Genau, und ich habe, werdet ihr dann ja auch lesen können, ich habe tatsächlich, ich glaube, die Hälfte des Platzes nicht mit der Beantwortung der eigentlichen Fragen irgendwie verbracht, sondern erstmal zu zeigen, guck mal, ich glaube, ihr müsst doch mal eigentlich einen Schritt zurückgehen, weil eure Prämissen schon irgendwie ein bisschen schief sind und vielleicht gar nicht so tauglich sind.
Habe ich ja bei dir auch gelesen, aber du fängst ja schon mit der ersten Frage wenigstens an. Ich habe gleich einfach die erste Hälfte was anderes geschrieben. erstmal klar gemacht, also weil eben bei mir die Thesen auch zum Teil ein bisschen seltsam waren. Also, was heißt seltsam? Ich weiß, bin mir bei sowas dann immer nicht sicher, so nach dem Motto, werden sie jetzt genauso gestellt, damit man widerspricht. Na, oder damit man quasi das nochmal anders betont. Und ich muss dann auch erst nochmal so klären, sowohl für mich in der Argumentation als auch quasi, damit sie es dann nochmal auch da haben und vielleicht nehmen kann. Ich meine, hat ja immer ein bisschen so kleine Hoffnung, dass so ein paar Sachen dann drin landen in der Strategie. Erstmal klar machen, dass wir jetzt nicht OER fördern wollen und überlegen, warum. Ne? Sondern diese OER ja quasi als eine Lösung, also einfach die Konsequenz daraus ist, dass sich das Urheberrecht für Bildungsmaterialien nicht als praktisch erwiesen hat.
Ja, das habe ich ja auch drin.
Genau. So, ne? Aber du hast auch immer
so das Problem ist und nicht
den Eindruck,
die große Frage ist, brauchen wir jetzt ein Repositorium oder irgendwas anderes?
Ja, na, genau. Auch bei mir war auch eine These drin, dass OER neben klassischen Verlagsprodukten sich etablieren sollen oder sowas, ne? Hm. Und das ist ja so ein Ding, das ist ja Provokation pur. weil natürlich können OER auch von Verlagen produziert werden. Das ist ja gar kein Widerspruch. Und ja, also ja, da weißt du nicht, wie es am Ende gelaufen ist. Ich glaube, also von den Leuten, die da beim BMBF sitzen, sind schon einige sehr fitte dabei. Mhm. Aber wer weiß, über welche letzte Instanz das gegangen ist und nochmal umformuliert wurde und die Person.
Nee, an sowas wie bewusste Provokation habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das ist natürlich denkbar. Aber meine Befürchtung ist letztlich eher, dass sie eben nicht mal die gelben Seiten aufgemacht haben und vorher jemanden gefragt haben, der sich ein bisschen damit auskennt.
Ja, das wäre tatsächlich sehr schwach, weil ich sag mal auch der, ich vermute ja auch, oder beziehungsweise vermuten wir, ohne jetzt nachgefragt zu haben, das hätten wir sicherlich auch tun können, dass das DLR, die ja Projektträger für die Projekte vorher waren, da auch in den Prozess der Synopse dann nochmal stark einbezogen werden. Mhm. Und da sitzt also die Personen, die dort sitzen, die wissen ganz genau, was OER ist. Ja, also das ist nicht so das Problem, aber ja.
Dann wäre es natürlich spannend, wenn man diesen ganzen Prozess auch öffentlicher gestalten würde,
über dem Thema. Ja, das stimmt, weil ich habe in der letzten Woche auch so ein, zwei Termine noch mit anderen Leuten gehabt, die das auch gerade schreiben und wir uns einfach mal das gemeinsam angeguckt, so wie könnte man das verstehen, wie könnte man das verstehen, welche Argumente gibt's dafür, dagegen, einfach um mal, naja, sich beim selber Gedanken sortieren, zu unterstützen. Ne? Also wir haben dann auch gesagt, das schreibt dann jeder sein eigenes Zeug, aber vielleicht übersehen wir ja was oder können uns auch nochmal klar machen, was wir jetzt eigentlich wichtig finden und so. Also habe jetzt auch schon heute Vormittag meine Stellungnahme mal da in die Runde geschmissen und guck da morgen mal drauf, ob Rückmeldungen gekommen sind. Das ist schon sehr gut und weil du sagtest, wegen Veröffentlichen, ich hatte das auf alle Fälle auch vor und hatte das vor allem vor, als ich so diesen ersten Teil geschrieben habe, wo ich quasi nochmal herleite, warum OER jetzt eigentlich die Antwort auf die Fragen sind und nicht Ausgangspunkt. Weil man hat ja zum Beispiel gesagt, und da dachte ich so, Mensch, das ist ja wirklich mal ganz gut geglückt, so die Argumentation, fand ich zumindest. Also vielleicht habe ich auch irgendwo, ne, und dann so konsequent abgeleitet, fand ich das auch mal gut formuliert und wollte das einfach mal irgendwo hinschreiben, damit ich dann zu späteren Zeitpunkten wieder drauf verlinken kann. Ich meine, dafür mache ich das ja dann auch. Und ja, und deswegen, ich habe auch zum Beispiel einen Teil darüber geschrieben, welche Rolle so eine OER-Strategie eigentlich hat. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht gehst du jetzt auch den Fehler ein und erklärst denen ihren Job und dann finde ich das doof, ne? So, aber ich musste für mich ja trotzdem erstmal sortieren, so, es wird eine OER-Strategie vom Bund und nicht von den Ländern. Was kann die überhaupt? Na, und habe dann auch noch mal in Strategien reingeschaut, hier die Open Access Strategie des Bundes, die habe ich mir noch mal stärker angeguckt. Was steht da denn eigentlich drin? Also was sind denn so die Messlatten, an die es ranreichen kann? Und dann steht da natürlich sowas drin wie Open Access soll zum Standard werden. Ja, und dann.
Ja, aber dann, ich habe die genaue Formulierung jetzt nicht parat, aber wenn da bei mir sowas drinsteht wie, welche Software sollen wir denn nehmen? Hat das für mich überhaupt keine. Also
ja, und genau für sowas habe ich halt dann nochmal diese Rolle
des. Das hat mit Strategien überhaupt nichts zu tun.
Nee, und genau für sowas habe ich mir dann halt diese Rolle nochmal hergeleitet, weil ich gesagt habe, so die operativen Entscheidungen müssen ja dann sowieso in den Ländern fallen. Bis auf ein paar wenige Sachen. Aber der Bund muss ja dann quasi Leitlinien vorgeben, an denen sich die Länder orientieren können.
Ja.
Na, das ist wie mit hier der BZT-Podcast. Da hat Felix oft drüber gesprochen, ich glaube auch schon vor der Pandemie, wie diese Digitalpaktmittel verteilt werden, dass du so ein medienpädagogisches Konzept schreiben musst und so. Ja. Ne? Ja. Und er hatte dann immer gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil du kannst ja reinschreiben, das und das und das. Siehe KMK-Strategie. Ne? So. Und mit diesem Siehe KMK-Strategie brauchst du es gar nicht weiter begründen, weil das haben die ja schon getan. Und das fand ich eigentlich für mich auch eine wichtige Erkenntnis, dann zu sagen, diese Strategie wird jetzt halt geschrieben, damit, wenn dann so OER-Kram in den Ländern passiert und die überlegen, was die machen, dann ist zu sagen, das steht ja schon in der OER-Strategie des Bundes, immer der einfache Weg. Und wenn die irgendwas anderes machen wollen, zum Beispiel werden wir ja sicherlich alle reingeschrieben haben, CC0 und CC BY sind die zu bevorzugenden Lizenzen. Ne? So. Und wenn die sich dann überlegen, naja, wir sollten jetzt NC reinschreiben, dann müssen sie quasi immer vorher argumentieren, warum das anders ist, als da in der OER-Strategie drin steht. Oder sie müssen damit rechnen, das argumentieren zu müssen. Na, so, und das ist so die Rolle und das musste ich für mich auch erstmal auseinandersortieren und hoffe jetzt, dass die dann nicht sagen, boah, das ist ja voll doof, das brauche ich ja überhaupt nicht lesen. Dann ist es so. Ja, aber ich glaube auch von, weil du sagst, den Prozess offen gestalten, ich habe da jetzt natürlich, es ist meine erste BMBF-Konsultation, ne? Aber ich meine gehört zu haben, dass dieser Prozess schon extrem offen ist für so ein Ministerium. Normalerweise schreiben sie so ein Zeug zusammen, leiten drei Leute von Bitkom ein. Dann weiß ich nicht, ob es jetzt Bitkom ist, aber
ja, okay.
Ne, so LobbyvertreterInnen und dann ist das fertig. Und ich finde, sie haben relativ viele Leute angefragt, wenn so ein paar Leute zusammengehört hat.
Das ist ja der Punkt. Ich habe ja gar keinen Einblick. Ich habe halt aus blauem Himmel, aus heiterem Himmel eben die Mail bekommen.
Ja, da ich nicht ganz...
Ne, von, dass es noch die Bereiche Mensch und Gesellschaft gibt, habe ich jetzt gestern erfahren.
Also, kann ich ja hinterher mal erzählen, von wem ich das alles weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute dann dazu stehen, wenn ich das hier im Podcast sagen würde. Aber waren schon einige so, dass ich, okay. Also, ich muss auch sagen, so selbst bei mir habe ich ja gedacht, oh, wenn die mich schon eingeladen haben, dann gibt's ja noch einige Stufen drüber. Also in Wichtigkeit und Kompetenz und Überblick und sowas, ne? Also, habe ich dann schon gedacht, gucken sie ja relativ breit. Ja,
ist
ja.
Okay, dann lasse ich mich mal überraschen. Was noch?
Mal schauen, aber es wird ja dann, also, wie gesagt, es ist ja auch mein erstes Mal da. Es gibt dann noch so eine Präsenz, also einen virtuellen Synchrontermin.
Mhm.
Zur Stellungnahme, da bin ich auch mal gespannt, wie das so wird.
Ja. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal extrem Delling. Wir können ja einfach am 22. Februar mal fragen. Denn wir sind auch noch ein Veranstaltungstipp.
Ui.
Am 22. Februar findet nämlich von 13 bis 15.30 Uhr ein Online-Dialog zur Initiative Digitale Bildung statt. Und dabei sind Angela Merkel und Frau Anja Karliczek, die unsere Bildungsministerin, und ist eingeteilt in zwei Blöcke. Und es gibt aber auch einen Blog, wo man halt, oder wo Fragen aufgenommen werden und also eine Diskussionsrunde. Und ja, wir können ja mal unsere Fragen auch darstellen, wenn wir wollen. Achso, und was ihr auch gesehen habt, Michael Kerris ist auch dabei, den haben wir auch schon mal erwähnt hier.
Dann habe ich das auf Twitter schon gesehen und habe es aber war in dem Moment nicht aufnahmefähig für sowas. Ah, spannend. Ne, das hätte ich ja verpasst. Das wäre doof gewesen.
Genau, also das ist ich glaube, der erste Teil von 13 Uhr bis 14 und 15 ist halt, ich glaube, das ist halt ein Vortrag, ne, wo Frau Merkel und Frau Karliczek ein bisschen was erzählen. Und danach ist halt eine Diskussionsrunde, eben unter anderem mit Michael Kerris, der ist auch dabei. Und ich nehme an, da werden in der einen oder anderen Form eben auch Fragen zugelassen. Über welche Kanäle auch immer, das weiß ich noch nicht, da habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Aber das scheint geplant zu sein. Sonst verstehe ich vielleicht Online-Dialog falsch, aber ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, aber so habe ich es verstanden, dass man selber auch, dass man irgendwie Fragen stellen kann, die ihm antworten. Das macht Frau Merkel ja auch häufig sonst bei anderen Sachen.
Ah, sehr cool.
Ja.
Gut. Und dann habe ich noch eine spontan nicht reingeschriebene Veranstaltung, die hole ich gleich nach, weil sie mir vorhin noch über den Weg gelaufen ist, natürlich. Und zwar am 23. und 24.2. Februar, das ist dann Dienstag und Mittwoch, findet nicht in Paderborn die ICM und Beyond, also Inverted Classroom and Beyond Veranstaltung statt.
Mhm.
Ist eine Konferenz, die war, ich glaube, immer abwechselnd in Marburg und in irgendwo anders, St. Pölten. Zumindest häufig.
Ich habe mich gefragt, jetzt hätte ich gesagt, sie war immer in Marburg.
Von mir häufig wahrgenommen in St. Pölten. Hat eigentlich auch immer tierischen Spaß gemacht. Also in Marburg zumindest. In St. Pölten war ich nicht, da hat sie bestimmt auch Spaß gemacht. Und ja, die findet als Online-Konferenz statt, ist kostenfrei. Ich weiß gar nicht, ob man sich noch anmelden kann, aber das ist so ein Ding. Ich glaube, wenn die Anmeldungen begrenzt sind in der Zahl, also im Sinne von, ihr müsst euch bis dann angemeldet haben, dann kommt man bestimmt mit Bitten und Betteln trotzdem noch rein. Also auch wenn jetzt die Anmeldung vielleicht schon zu sein sollte, dann kann man bestimmt mal fragen. Und ich glaube, Christian Freistippen ist auch, ich glaube, der sagt, der kann auch nicht gut Nein sagen. Genau.
Ein Leidensgenosse.
Von daher, da kann man sich auch dazu schalten. Ich muss ja ehrlich sagen, so bin ein bisschen Online-Konferenzmüde und habe die alle nicht immer so auf dem Schirm.
Ach, ich habe lange nichts gemacht und ich glaube, bei Frau Merkel und so höre ich mal zu.
Ja, ich glaube, das ist.
Ich meine, man kann auch Fragen stellen. Ich habe gerade nochmal geschaut. Also steht hier tatsächlich nicht drin.
Nee, da steht aber was mit sich interaktiv einbringen.
Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und sich interaktiv einbringen. Genau. Ja. So, und von daher.
Vielleicht gibt's ein Q&A und dann sitzen dann drei Leute dahinter, die dann erstmal gucken, ob das jetzt gestellt werden kann oder nicht.
Ja, weiß ich. Wir haben immerhin. Man kann.
Du wirst nicht deine Milchkannenfrage loswerden. Ziemlich sicher. Die kommt nicht durch.
Okay.
Ja.
Das als Veranstaltungstipp. Dann haben wir noch einen anderen Tipp. Das ist aber aus einer anderen Kategorie, nämlich unsere Weltverbesserungsidee. Zum Hintergrund, bei Podcasts gibt es ja häufig so diesen Fall, dass die HörerInnen den Podcastenden irgendwie was Gutes tun wollen und fragen, können wir nicht was spenden für euch? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind auch, glaube ich, vereinzelt schon mal gefragt worden und wollen wir nicht. Wir machen das erstens, also wir machen das für uns. Wir freuen uns, wenn ihr es auch gut findet. Und wir wollen dafür kein Geld. Wir sind nicht so groß, dass wir das nicht selber stemmen könnten. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn ihr Kleingeld über habt und das für eine gute Sache spenden möchtet, dann schlagen wir euch da einfach in jeder Episode was vor und ihr könnt dann überlegen, ob ihr das tut. Und diesmal haben wir, also genau, man könnte es betiteln mit Helft den HelferInnen. Heute haben wir nämlich betterplace.org. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe tatsächlich mal ein bisschen, also ich betterplace.org ist sowas wie ein Crowdfunding Seite, mit dem man eben Spenden für wohltätige Zwecke meistens sammeln kann. Und darüber kannte ich das, weil viele Projekte, für die ich halt auch mal was spende, darüber laufen. Und dann dachte ich mir, das ist doch wahrscheinlich eine gute Idee, weil man da auch immer, wenn man was spendet, einen Betrag direkt an betterplace.org mit abgeben kann, weil die sich halt auch über Spenden mitfinanzieren. Wenn ich dann mal gucke, ob die auch eine allgemeine Spendenseite für sich selber haben, und haben sie tatsächlich. Und darüber bin ich dann darauf gestoßen, dass da tatsächlich noch sogar ein bisschen mehr dranhängt. Also dahinter steckt die gut.org, gemeinnützige AG. Aktiengesellschaft klingt ja immer irgendwie nach Böse und Börse, aber die ist halt, das ist halt nur deren Finanzierungs- und Organisationsform, und die sind halt gemeinnützig. Und die haben tatsächlich auch noch ein paar andere Projekte. Also die haben eben betterplace.org, wo man selber für gute Aktionen Geld sammeln kann. Die haben aber auch noch eine Vernetzungsstelle der Zivilgesellschaft gegen Hate Speech, so heißt die, also das Netz mit Doppel-T. Mhm. Es gibt die Better Place Academy, die ist auch komplett an mir vorbeigerauscht. Das ist so wie ein Online-Portal eben mit Fortbildungsangeboten für soziale Organisationen. Sowas wie Finanzierungsoptionen für gemeinnützige Organisationen, wo man sich ein bisschen informieren kann. Ein Kurs zu Selbstmanagement im Homeoffice ist mit dabei. Und finde ich ganz schön. Und wenn ihr wollt, dann guckt einfach mal auf den Link, den wir mit in die Shownotes posten, in den Blog posten. Und wenn ihr ein paar Euro überhaupt, lasst einfach ein paar da.
Ist eine wirklich spannende Plattform. Ich habe das schon eine Weile. Das ist so ein To-Do-ist-Punkt, der nicht terminiert ist. weil du kannst auf, also ich kenne es über, ich glaube, die Senfcall-Leute, die haben damit Geld für die Betreibung der Server reingesucht, oder auch das Chaotikum, das heißt der Hackspace, der hier in Lübeck ist, die
ja, wir hatten auch mal einen. Wir hatten mal das Rote Kreuz in Berlin, hatten wir mal drin, die lief auch auf betterplace.org.
Genau. Und das Schöne war ja auch, dass man da quasi auch Spendenziele reinschmeißen kann, ne? Also nicht nur so spendet mir irgendwas, so wie bei PayPal, sondern zu sagen, okay, ich brauche das jetzt da und dafür. Ja, und deswegen hatte ich auch mal vor, mir das fürs EduCamp anzuschauen, weil wir haben halt so laufende Kosten wie Webseitenbetrieb und sowas. Und für mich, also wir wollen ja jetzt keinen großen Gewinn machen mit dem Zeug, ne? Und dann könntest du sagen, okay, wir machen mal jetzt da eine Spendenaktion für die Webseiten zu finanzieren. Oder für, wenn man so Präsenzcamps hat, sowas wie eine Spendenaktion, um 3 weitere Plätze zu finanzieren oder sowas, ne? Fand ich gut, aber habe ich mich noch nicht so weit reingedacht, weil ja auch diverse Plattformen dann, sich noch einen Anteil einbehalten, auch so Überlegungen wie, vielleicht sind dann die regelmäßigen Spenden nicht ganz so sichtbar. Und also ist wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich mich mal mit in Ruhe mit beschäftigen, und erstmal nichts gemacht habe. Und was ich aber auch gesehen habe, ist, wenn du einen Account hast, kannst du auch selber dir quasi Projekte raussuchen, die du auf deiner Profilseite empfiehlst zu spenden. Mhm. Das wollte ich mir auch mal angucken, so nach dem Motto hier so, oh, kein Ding, aber ja, dann spend doch für irgendwie sowas.
Ja.
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 Schöne Sache.
Dann haben wir's, ne?
Haben wir's.
Sind wir durch. Welche haben wir heute? 35 schon.
Mach mal einen Sack zu, genau. 35. Das heißt, in 5 Folgen wird wieder gesungen.
Oh, ja, da müssen wir uns. Genau. Oh, ist noch so lange hin. Da ist auch schon wieder Sommer. Vielleicht gibt's einen Sommer, den wir dann singen können.
Ja, ja. Das sollten wir nur nicht, nicht die Jerusalemma, oder wie das Ding hieß jetzt, ne?
Wir gucken mal.
Genau. Mach mal einen Sack zu.
Ja. Lasst es euch gut gehen, macht keine Dummheiten.
Wascht die Hände.
Genau. Quack. Und so weiter.
Ciao.
started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver.
We've lost direct to Earth tones.
As expected. As expected.
Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface.
We're getting signals from MRO.
UHF is good.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.